Das zweite Krypto-Update im Jahr 2022. Wir haben heute für die Sternzeit Logbuch 21.02.2022. Warum sage ich das? Weil Markus vielleicht auch einige Dinge ansprechen wird, die gerade jetzt, heute aktuell sind. Wenn ihr das Video anschaut, in 2, 3, 4, 5 Tagen, vielleicht schon kalter Kaffee. Normal gehen wir nicht ganz auf Aktuelles ein. Heute können bei einigen Punkten, gerade was natürlich politisch, Kriegstreibereien, die gerade geschehen, etwas aktueller sein könnten. Markus, ich bin gespannt. Wir haben wieder, oder du hast wieder ein extrem spannendes Programm vorbereitet. Ich bin froh, dich begleiten zu dürfen derzeit. Hi.
Hallo Richie, hallo an alle da draußen an den Geräten. Ja, freut mich sehr, wieder da zu sein. Und ich habe einige Themen mitgebracht, und zwar einige Themen, vor allem auch in der Evolution der Kryptoökonomie, die sehr, sehr positiv sind. Dennoch muss man natürlich in der aktuellen Zeit beginnen, auch mit den negativen Rahmenbedingungen, auch mit den Herausforderungen, die wir ja unbestritten haben. Und das ist eben derzeit getrieben von zwei Entwicklungen, die wie so eine Todesspirale teilweise auch wirken, nämlich die Sorge vor steigenden Zinsen. Darauf sind wir ja in der letzten Woche, aber beim letzten Krypto-Update vor ein paar Wochen schon mal eingegangen. Und die eskalierende Situation, die zu drohende eskalierende Situation im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, das natürlich geopolitisch enorme Sprengkraft mit sich bietet. Und wir alle kennen das ja, Russland ist ein rohstoffreicher Staat. Wenn jetzt hier ein Einmarsch erfolgen sollte, dann wird es Sanktionen geben, kann dann Auswirkungen haben auf Nord Stream 2 beispielsweise, also auf die Energieversorgung Deutschlands. Und Fakt ist dann, die Energiepreise werden dann mit Sicherheit nicht günstiger, sondern sie werden teurer, gerade in Bezug auf Gas, gerade in Bezug auf Öl. Das wird wiederum Auswirkungen haben auf die Inflation. Dann kommt wieder die Sorge, wenn die Inflation noch stärker steigt, als sie sowieso schon gestiegen ist, oder wenn die Inflation eben nicht wie von vielen Ökonomen erwartet zurückgeht, aufgrund der nachlassenden Corona-Effekte, die dann ausbleiben, weil eben eine neue Baustelle ja aufgemacht wird, eben in der Ukraine mit so einem Konflikt, dann werden die Inflationsraten massiv hoch bleiben, nachhaltig hoch bleiben, die Zinsen vielleicht noch schneller steigen müssen als bereits erwartet, und das ist immer Gift für die Aktienmärkte. Das ist auch Gift, wie wir gesehen haben, gerade für Technologieaktien, aber natürlich auch auf die Kryptomärkte. Im letzten Krypto-Update bin ich auch darauf eingegangen, dass gerade in Abwärtsphasen wir eine hohe Korrelation haben zwischen Bitcoin und eben auch Kryptomärkten. Und wir sehen es heute beispielsweise auch. Wir haben in Amerika einen Feiertag. Das heißt, es gibt auch keine Futures, die Märkte haben geschlossen, aber die Kryptowährungen, die Kryptobörsen, die werden halt auch übers Wochenende gehandelt. Und wenn dann eben so Konflikte entstehen, wie sie ja beispielsweise nicht aus den Charts derzeit kommen, sondern eben von Satellitenbildern beispielsweise, dass jetzt aktuell neue Satellitenbilder veröffentlicht wurden von der russisch-ukrainischen Grenze oder auch aus Belarus, also aus Weißrussland, wo sehr viele Kompanien bzw. Armeen Russlands stehen, und die stehen halt mittlerweile sehr, sehr stark an den Grenzen und in einer großen Anzahl. Und in der letzten Woche haben wir noch die Hoffnung eben gehabt, wir haben eine Entspannung, eine Deeskalation der Situation. Russland hat gesagt, ja, wir ziehen jetzt die Truppen ab, aber jetzt gibt es eben heiße Gefechte bereits zwischen pro-russischen Rebellen und Milizen auch in der Ukraine. Und das hat dazu eben geführt, dass Wladimir Putin gesagt hat, wir machen das Manöver in Weißrussland weiter. Und das ist eben Gift für die Märkte. Und diese Unsicherheit, die spüren wir auch aktuell an den Kryptomärkten. Und ich wäre jetzt komplett vermessen zu sagen, das geht so oder so aus. Ich hoffe natürlich, als rationaler Mensch, der ja kein Interesse hat, dass jetzt ein Krieg in Europa entsteht, dass es hier eine diplomatische Lösung geben wird, dass dieser Konflikt eben gelöst werden kann auf diplomatischer Ebene und dann eben eine Deeskalation kommt. Aber es ist nicht auszuschlossen, dass wir hier wirklich einen heißen Konflikt erleben werden mit Folgen, die derzeit eben nicht abschätzbar sind. Dennoch muss man auch sagen, politische Börsen haben kurze Beine, geopolitische Börsen haben teilweise etwas längere Beine. Ich gehe nicht davon aus, dass die Welt untergehen wird oder dass wir in den Dritten Weltkrieg gehen werden, sondern ich schaue positiv in die Zukunft. Deswegen habe ich heute auch sehr, sehr viele positive Entwicklungen mitgebracht, die nach meiner Überzeugung in den nächsten Monaten und Jahren, wenn auch dieser Konflikt mal vorbeigegangen sein wird, wirken werden und positiv eben für die Kryptomärkte sprechen werden. Und einen anderen Punkt möchte ich auch noch ansprechen. Es kann durchaus sein, dass auch bei einem heißen Konflikt gerade eine Kryptowährung wie der Bitcoin nicht mehr abverkauft wird bis bei einem gewissen Punkt, sondern eine Zufluchtswährung wird. Wir haben das in anderen Krisen gesehen, die natürlich nicht so schlimm sind jetzt wie aktuell Ukraine, Russland, aber beispielsweise in der Türkei oder bei größeren Wirtschaftskrisen, dass eben die Bevölkerung, weil die Währungen verfallen, in eine stabile Währung flüchtet. Gold ist relativ schwierig dann, also oder ist weitaus schwieriger zu kaufen jetzt, eben wie Bitcoin. Also es kann durchaus auch mal eine Fluchteffekt stattfinden in solchen Phasen. Und ich persönlich habe das ja schon mal gesagt oder betone es immer wieder, für mich ist der Bitcoin allen voran auch ein paralleles Ausgleichssystem, das dezentral ist. Es kann ja sein, es gibt massive Sanktionen gegen Russland, der russische Rubel fällt ins Bodenlose und die ganzen russischen Bürger flüchten eben in den Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Dann kann es wieder sein, was macht dann Russland? Gehen sie den Weg der Liberalisierung, den sie derzeit eigentlich vorhaben, weiter oder machen sie vielleicht ein Kryptoverbot, ein Bitcoin-Verbot? Also da gibt es auch natürlich unterschiedliche Modelle, die davon auszugehen sind. Wichtig ist einfach, egal was passiert, nicht in Panik zu verfallen, gut diversifiziert zu bleiben und das, was wir jetzt eigentlich seit Monaten und Jahren auch schon sagen, eben beizubehalten und jetzt sich nicht von Angst dominieren lassen, weil wenn wir da mal ins kleine, die Märkte gehen, also die Angst ist zurück, also die extreme Angst ist an Kryptomärkten eben zurück.
Da gehen wir gleich drauf ein. Bevor wir das machen, schauen wir uns mal kurz die Marktkapitalisierung an. Und bevor jetzt gleich die Ersten schon dabei sind, Kommentare zu hacken, ja, ob das jetzt eine Ukraine, Russland, eine NATO, Euro-Russland, eine Russland, wer auch immer, eine Putin-Biden-Krise, wie auch immer sie nennen möchten. Ich glaube, wir wissen alle, um was es geht. Wir haben einfach einige Staaten, die sich nicht ganz sauber sind. Wir haben auch vor allem eine Informationspolitik oder Informationskrieg, der gerade herrscht, wem glaubt man eher, welche Nachrichten sind richtig, wer hat angefangen zu schießen, Separatisten oder Ukraine, also all das können wir nicht besprechen und auch nicht bewerten, deswegen gehen wir mal zu dem Thema, das wir auf jeden Fall mit klaren Fakten uns anschauen können und schauen uns doch vielleicht mal genau als erstes bei CoinMarketCap die aktuelle Situation an, wie denn die Coins, wie sich die Marktkapitalisierung denn in letzter Zeit so ausgewirkt hat.
Genau, also seit unserem letzten Krypto-Update, da war der Bitcoin bei rund 42.000 US-Dollar, hatten wir ja einen massiven Einbruch und zwar vor der Eskalation jetzt dieses Russland-Ukraine-Konfliktes. Da war die Thematik eben die, wir haben das Todeskreuz besprochen, charttechnisch hat es schlecht ausgeschaut. Dann war die Thematik steigender Zinsen, steigender Inflationsraten, fallender Aktienmärkte, Technologieaktien wurden auch massiv ausverkauft. Und das hat eben auch rübergeschwappt eben auf die Kryptomärkte. Danach haben wir eine deutliche Erholung gesehen von rund 32.000 Dollar im Tief bis hin zu annähernd 45.000 Dollar. Und jetzt im Zusammenhang eben mit der Krise in der Ukraine eben einen erneuten Abverkauf aus Angst eben vor einer Eskalation, vor einem Krieg, vor steigenden Inflationsraten, steigenden Zinsen, also diese gesamte Gemengelage. Und insgesamt kann man ja auch sagen, wir sehen eine deutliche Achterbahnfahrt. Also es ist ja fast von Tag zu Tag wieder anders und teilweise sind dann auch Panikkäufe zu beobachten. Haben wir jetzt in den letzten Wochen auch mal wieder gehabt, nämlich dann, wenn eben Macron oder jetzt vielleicht ein Treffen Biden, Putin wieder ein Signal geben könnte zur Entspannung oder an dem Tag, als Putin eben bekannt gab, ja, wir ziehen unsere Truppen ab. Da sind die Märkte natürlich auch enorm, geradezu mal kurzfristig explodiert. Im Nachhinein hat man eben gesehen, okay, die Situation hat sich so wieder oder relativ schnell geändert, sodass die Truppen doch gar nicht abgezogen worden sind. Also da müssen wir, glaube ich, in den nächsten Wochen, haben wir keine andere Möglichkeit, als dass wir uns auf diese Achterbahnfahrt weiter einstellen müssen. Und auch wenn man jetzt aktiven Handel drauf betreiben möchte, ist das halt aus meiner Sicht enorm schwer. Weil auch die Handelssignale, die können so schnell brechen aufgrund derartiger Signale, sodass es besser ist, dass man das auch vielleicht eher mal vom aktiven Trading von der Seitenlinie anschaut. Und Bezug auf die Märkte möchte ich auch nochmal dazu sagen. Ich habe in letzter Zeit einige Berichte auch gelesen mit Bezug auf Langfristinvestoren, wo geraten wird, eher mal auszusteigen, sich auch an die Seitenlinie zu begeben und die ganze Situation abzuwarten. Das ist kein neutraler Standpunkt im Asset Management. Also wenn ich empfehle, rauszugehen aus den Märkten, dann bin ich unterinvestiert. Das heißt, ich stehe nicht an der Seitenlinie, sondern ich bin komplett weg aus den Märkten und bei einem Drehen der Märkte oder bei einer starken Kursanstieg ist das eben ein großes Risiko. Deswegen sich neutral zu stellen, ist in meiner Philosophie immer die, wenn ich eine Unsicherheit habe in einem gewissen Asset, in dem ich schon investiert bin, dann verkaufe ich 50%, bleibe mit 50% investiert und habe 50% liquide. Gehen die Kurse nach oben, bin ich mit einem Teil zumindest dabei, kann dann sukzessive weiter aufbauen. Gehen die Kurse nach unten, kann ich mit dem Teil, wo ich liquide bin, sukzessive nachkaufen. Und gleiches gilt auch für die Investoren unter euch, die nicht investiert sind. Also wenn ich jetzt gar nicht investiert bin, dann würde ich trotzdem jetzt empfehlen, einzusteigen mit einem Teil. Da gilt gleich der gleiche Parameter. Geht's nach oben, bin ich dabei. Geht's weiter nach unten, was ich auch nicht ausschließen kann, habe ich Liquidität zuzukaufen. Und das ist für mich eine neutrale Position. Also eine neutrale Position ist für mich eine Äquivalenz zwischen Cash-Position und Investitionsposition. Aber nicht Cash-Position 100%, Investitionsposition 0%. Das ist für mich keine neutrale Position.
Also wichtig, wenn Marco sagt, würde er empfehlen, ich muss wieder das Compliance-Schild hochheben, seine persönliche Meinung, keine Beratung, keine Empfehlung. Wahrscheinlich wird er so momentan vorgehen. Tut mir leid, aber ich muss sowas halt immer zwischendrin sagen. Okay, sollen wir uns mal schauen, wie so die Märkte momentan angst- und giermäßig dastehen? Ich glaube, da hat sich ja auch sicherlich das Ganze nicht unbedingt zum Positiven gedreht in den letzten Wochen.
Genau, es hat es sich in den letzten Wochen zum Positiven gedreht, so beispielsweise an den Tagen, als eben Wladimir Putin angekündigt hat, die Truppen abzuziehen. Man sieht das ja hier auch sehr deutlich. Wir sind hier auf Werte von über 50 angestiegen im Crypto Fear and Greed Index, also im Angst- und Gier-Index. Und wir kamen da von Werten von 10. Also das sind Vervierfachungen. Das sind ja enorme Schwankungen innerhalb kürzester Zeit. Und dann ist jetzt eben der deutliche Einbruch, eben weil die Unsicherheit zurück ist, weil es eben nicht so ist, dass die Truppen abgezogen werden, weil aktuell die Märkte eben einpreisen, dass eine diplomatische Lösung doch wieder in weitere Ferne gerückt ist. Und deswegen ist jetzt der Crypto Fear and Greed Index, also ein Sentimentindikator, wieder zurückgefallen in den Bereich extremer Angst. Im letzten Monat waren wir noch in größerer extremer Angst. Also es ist ja auch ein Wert, wo 100% weg ist bei 13 Punkten oder jetzt 25 Punkten. Aber allein in der letzten Woche lagen wir schon bei 46 Punkten. Und das kann nächste Woche oder es kann Ende dieser Woche eben sowohl nach oben als auch unten. Ich weiß, das ist eine Floskel, die niemand hören möchte. Jeder von euch will wahrscheinlich hören, ja, wo geht's jetzt hin? Das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann es nicht sagen. Und jeder, der eben sagt, ich weiß ganz genau, was jetzt passiert, der ist aus meiner Sicht eben als nicht besonders solide zu werten in seiner Ausgangsposition, unabhängig davon, ob man jetzt Fundamentaldaten bewertet oder Charttechnik. Was ich aber bewerten kann, sind eben die fundamentalen Daten, die man auch sieht in der Blockchain, beispielsweise mit Bezug auf die Stabilität des Bitcoin-Netzwerkes. Wir hatten im Frühjahr oder im Mai 2021 auch mal einen Bereich extremer Angst, als eben China die Kryptowährung verboten hat. Das sehen wir in diesem Chart mit der Hashrate, bei der Bitcoin Hashrate, also dem wichtigsten Stabilitätsindikator für das Bitcoin-Netzwerk, ganz, ganz deutlich. Damals hatte ich gesagt, es wird temporär sein, die Miner lassen sich woanders nieder, die werden wieder anfangen zu minen, das haben wir auch gesehen. Im letzten Krypto-Update, ich glaube vor rund einem Monat, sind wir ja auch darauf eingegangen, die Hashrate könnte jetzt einbrechen wegen der Konflikte in Kasachstan oder den Verbotsmaßnahmen im Kosovo. Da habe ich gesagt, das sind Non-Events, weil diese Länder nicht besonders wichtig sind. Und wenn man sich jetzt mal die Hashrate-Entwicklung aktuell anschaut, dann ist es ja so, dass jetzt diese Kasachstan-Konflikte wirklich vollkommen vernachlässigbar sind. Und es kann ja auch durchaus auch ein Punkt jetzt kommen, dass Russland zukünftig aufgrund seiner hohen Energieressourcen Bitcoin minen könnte, also Bitcoin beginnen könnte zu minen oder auch andere Kryptowährungen. Wenn Gas und Öl nicht mehr abgenommen wird, mit Wirtschaftssanktionen belegt wird, ja, warum soll ich da nicht sagen, okay, dann nutze ich eben meine Ressourcen, die Russland unbestritten in Sibirien in gigantischem Maße hat, also fossile Energiebrennstoffe, mit denen man Energie erzeugen kann. Und Energie ist eben wieder die Grundlage, um Rechenleistung zu schaffen, um Kryptowährungen zu minen. Also es können durchaus auch positive Effekte dadurch erzielt werden. Würde ich auch nicht ausschließen. Fakt ist aber, es besteht überhaupt kein Risiko derzeit in Bezug auf die Bitcoin-Hashrate. Und selbst sollte die jetzt mal deutlich einbrechen, ist die so stabil wie seit Jahren nicht mehr. Und selbst bei Höchstkursen vom Bitcoin nicht wahr. Also deswegen ist das ein solider Fundamentalindikator. Die Märkte koppeln sich aber eben derzeit von der Hashrate ab, weil hier andere Faktoren dominieren. Allen voran eben die Russland-Ukraine-Krise in Kombination mit Inflationserwartungen, in Kombination mit Zinssteigerungserwartungen, was wiederum eben negativ auf die Kapitalmärkte drückt.
Was du gerade angesprochen hast, gehen ja auch einige davon aus, dass es von Iran das ebenso praktiziert wird. Wenn sie eben ihr Öl nicht ausführen können, dann drücken sie halt ihr Öl in Bitcoins um und versuchen so eben an Cash zu kommen. Also natürlich auch Möglichkeit, dass Russland es das ebenso sich irgendwann überlegt. Absolut irgendwo nachvollziehbar. Jetzt sind wir gerade schon bei Zahlungsmitteln, wie man dann quasi sich selber irgendwie Cash beschaffen kann. Da passt es ja ganz gut, noch einen Blick auf die Stablecoins, glaube ich, zu werfen, wie die sich in letzter Zeit entwickelt haben.
Genau, also das habe ich ja immer ein bisschen im Blick. Der Bitcoin bzw. Kryptowährung im Allgemeinen darf man nicht vergessen. Wir haben einmal die Funktion als Wertaufbewahrungsmedium, wir haben die Funktion als Recheneinheit und wir haben natürlich die Funktion als Zahlungsverkehrsmedium. Und diese Funktion wird in Zukunft enorm zunehmen, weil unsere Welt steht nicht nur vor der Digitalisierung, sondern eben vor der Tokenisierung. Und wenn du bei der Grafik bitte mal auf All klickst, Richie, dann sehen wir mal, welche Dominanz oder welchen massiven Zuspruch eben die Stablecoins in den letzten Jahren erfahren haben. Und hier ist es so, wir hatten eben vor Jahren ein Tether-Monopol, also diese Kryptowährung von Bitfinex und dieser Tether-Gesellschaft in Asien domiziliert. Und das ist eben eine sehr, sehr große Gefahr, wie ich immer gesagt habe. Das ist auch heute noch eine große Gefahr, weil ein deutliches Marktvolumen in Tether steckt. Aber das Monopol ist faktisch gebrochen. Das verdeutlicht eben der zweite Chart des USDC-Coins, also dieser Kryptowährung, dieses Stablecoins, das der zusammen herausgegeben wird von Circle und von Coinbase. Und es gibt eben weitere Kryptowährungen, die Stablecoins sind. Und das Marktvolumen ist mittlerweile auf über 182 Milliarden US-Dollar angewachsen. Wir hatten im Kryptowinter 2018-2019 eine Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen, die lag bei rund 160 Milliarden US-Dollar. Jetzt sind allein die Stablecoins bei über 180 Milliarden US-Dollar. Da zeigt sich auch das Wachstum und dass eben Stablecoins verstärkt eingesetzt werden, auch zur Liquiditätshaltung, aber natürlich auch für den Zahlungsverkehr. Und da haben wir natürlich auch negative Entwicklungen gesehen, auf den ersten Blick zumindest, dass eben das Diem-Projekt von Facebook, von Meta gescheitert ist. Also Meta hat sein Diem-Projekt verkauft an Silvergate Capital mittlerweile und es eben aufgegeben, weil sie eben an den regulatorischen Anforderungen faktisch gescheitert sind. Es gibt aber jetzt andere Plattformen, die eben Stablecoins integrieren werden und entweder machen sie eine eigene Plattform-Stablecoin, also es ist immer wieder die Diskussion bzw. das Gerücht, ob PayPal sowas eventuell umsetzt oder auch Amazon sowas umsetzt. Für mich steht es außer Frage. Ich gehe auf diese Big-Tech-Konzerne auch dann am Ende nochmal ein in unserer Präsentation mit einem eigenen Punkt. Fakt ist aber, es ist auch eine große Chance, wenn man schon bereits regulierte Stablecoins hat am Markt, dass ich die in einem ersten Schritt einfach integriere. Und wenn je mehr Stablecoins, also Blockchain-basierte Kryptowährungen eingesetzt werden, desto stabiler wird das Krypto-Ökosystem insgesamt. Deswegen ist es auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und das ist natürlich dann die weitere Folge, dass neben diesen privaten Stablecoins in naher Zukunft ein enormes Potenzial und ein enormes Volumen hereinkommen wird, durch staatliche Kryptocoins, also durch staatliche Kryptowährung, die sogenannten Central Bank Digital Currencies, die CBDC-Coins, die dann Staaten auf konventionelle oder ihre eigenen Währungen einführen und somit nicht nur eine Digitalisierung des Zahlungsverkehrs machen, den wir ja heute faktisch schon haben, Bargeld ist immer stärker auf dem Rückzug, sondern auch eine Tokenisierung von Kryptowährungen. Also eine Tokenisierung von Währungen durch Kryptowährungen. Und das wird auch eine ganz, ganz wichtige Säule sein. Und diese Entwicklung, diese Volumensentwicklung, ist natürlich in diesem Zusammenhang sehr, sehr bedeutend. Und das führt eben dazu, dass die Adoptions, also die Anwendungen, die wir sehen, weiter massiv zunehmen werden. Und das ist eben jetzt ein Punkt. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele neue Leser oder immer mehr Interessierte, die jetzt eben auch in Kryptowährungen einsteigen und oder investieren möchten. Und da bekommt man ja so oft oder sehr, sehr häufig die Frage gestellt, ja, Herr Miller, ist es nicht schon viel zu spät, in die Kryptowährungen zu investieren? Also wenn ich jetzt investiere, ich bin ja total spät dran. Also und hier kann man natürlich die Frage mit einem klaren Nein beantworten. Und es hört sich vielleicht ein bisschen kurios fast so an, wenn man mal bedenkt, gerade vor 11 Jahren oder so oder vor wenigen Jahren oder von einem Jahrzehnt rund war der Bitcoin noch bei ein paar Cent oder bei ein paar Dollar. Heute stehen wir bei rund 37.000 US-Dollar. Da könnte man schon mal sagen, okay, ich bin ja viel zu spät. Aber wer heute in Kryptowährungen investiert, ist immer noch ein Early Adopter. Also der zählt immer noch zu jenen, die als einer der ersten in Kryptowährungen investieren, weil eben die Marktdurchdringung noch relativ gering ist. Und da gibt es eben so Bewertungsparameter der Adoption-Kurven, also der sogenannten Adaptionskurven, die eben immer mal wieder veröffentlicht werden. Und aktuell habe ich so einen Report gelesen von Wells Fargo. Wells Fargo ist eine der größten und wichtigsten Banken. Und es ist eben auch interessant zu beobachten, dass man jetzt nicht mehr diese Reports bei irgendwelchen Crypto-Freak-Seiten liest oder irgendwelchen Seiten, wo man sich mal das zusammensuchen muss, sondern von JP Morgan, von Goldman Sachs, von Fidelity, von Wells Fargo. Also es gibt so viele sehr gute Reports mittlerweile, auch fundamentalökonomischer Natur, die für die Kryptoindustrie sprechen, dass man wirklich auch hier sagen kann, ja, die Kryptowährungen kommen immer stärker in unserem Finanzsystem, in unserer Realwirtschaft an. Und wenn man sich jetzt mal diese Adaptionszeiträume betrachtet, ab dem Jahr 1900, von wichtigen Technologien wie der Elektrizität oder des Telefons, des Automobils, des Fernsehgeräts, also des Farbfernsehers oder des Internets, dann sieht man deutlich, wie exponentiell diese Anstiege der Adaption, also der Marktdurchdringung, dann waren. Und wenn man jetzt das eben ummünzt bzw. betrachtet, wo stehen wir denn heute bei der Marktdurchdringung von Kryptowährungen, dann stellt man eben fest, wir stehen da, wo dieses lilane Kreuz oder dieser lilane Käfer da rechts unten steht. Und für mich steht außer Frage, dass eben die Adaptionskurve, die Adoption-Kurve des Bitcoin bzw. der Kryptowährungen mindestens genauso steil wird wie die des Internet. Und es gibt ja viele analytische Belege mittlerweile, die heute auch schon zeigen, dass eben die Marktdurchdringung in vielen Bereichen deutlich schneller ist als das Internet, wie es begangen hat. Also Ältere unter uns, wie ich, wenn man sich zurückerinnert, die mal mit BTX oder sowas angefangen haben, das habe ich auch ein, zwei Jahre gehabt. Also es ist eine ewig lange Zeit. Wenn ich denke, was in ein, zwei Jahren in der Kryptowelt alles passiert, ist die Dynamik nach meinem Gefühl und natürlich auch nach den Zahlen, die wir sehen, weitaus höher. Und deswegen ist zu erwarten, dass eben hier bei diesem lila Käfer da unten rechts auch genau so eine Linie entstehen wird, wie bei diesen Technologien in der Vergangenheit, also eine Marktdurchdringung in Finanzwirtschaft und Realwirtschaft. Und das spricht eben auch dafür, dass Kryptowährungen wie der Bitcoin oder Anwendungskryptowährungen wie Ethereum, die ganzen Smart Contract Plattformen und so weiter, auch dadurch natürlich in ihren Kursen ein großes Potenzial haben. Ich möchte es auch nochmal betonen, es ist kein Automatismus, dass man das jetzt hochrechnet, aha, wie viel Prozent steigt dann der Bitcoin, wenn die Kurve, die Adoptionskurve bei Kryptowährungen auch da oben ist. Aber es ist ein sehr, sehr guter Indikator, der auch fundamental und rational begründet ist, dass wir alle positiv in die langfristige Zukunft der Kryptoökonomie und unserer Kryptowerte, die wir in unseren Wallets haben, blicken können. Kurzfristig muss ich auch sagen, ja, kann man nicht so positiv schauen, aber das liegt nicht am fehlenden technologischen Fortschritt, an der fehlenden Regulierung, an der fehlenden Marktdurchdringung, sondern es liegt eben an der Sondersituation eines militärischen Konfliktes, der zu eskalieren bedroht. Aber den kann man jetzt eben zeitpunktbezogen mal betrachten. Ich hoffe nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, dass der dauern wird. Aber langfristig steht hier eben großes Potenzial, das uns eben alle sehr froh in die Zukunft der Kryptowährungen blicken lässt.
Was bei der Grafik auffällt, finde ich, dass man sagen kann, bei älteren Technologien, also sei es Elektrizität, sei es das Radio, das Automobil, hat es wesentlich länger gedauert, bis wir extrem starke Marktdurchdringung haben. Und je neuer die Technologie war, angefangen jetzt hier beim Farbfernsehen, beim Mobiltelefon und beim Internet, je schneller ging das dann wieder, dass wirklich der Markt es komplett adaptiert hat. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Welt halt näher zusammenrückt und man schneller von neuen Sachen lernt und erkennt, was für einen Vorteil sie haben, aber auch natürlich, dass insgesamt, ich sage mal, im Großen und Ganzen, wir haben hier einen USA-Bereich, auch der Reichtum der Gesellschaft größer ist und man sich schnell sowas auch leisten kann. Ich finde es auch ein Zeichen dafür, wenn es dieses Muster weiter so zieht, kann man auch, denke ich mal, bei Krypto vielleicht davon ausgehen, dass es eben nicht so eine lange Kurve ist, wie beim Automobilsektor, bis wir irgendwann bei knapp 100% sind, sondern dass es beim Kryptomarkt, ähnlich wie im Internet, wie du angesprochen hast, wir relativ schneller den Weg nach oben sehen könnten.
Ja, auf alle Fälle. Man darf ja nicht vergessen, also das Automobil ist ja eine Technologie, die vor über 100 Jahren entstanden ist. Und in den Anfangsjahrzehnten hat sich ja bei Weitem nicht jeder ein Automobil leisten können. Also wir haben ja viele Jahrzehnte gehabt, als ein Automobil jetzt eher für die Oberschicht in der Marktdurchdringung geeignet war aufgrund des Preises. Das wird ja bei der Blockchain-Technologie und den Kryptowährungen überhaupt nicht der Fall sein. Und wir haben das in den Anfangsjahren übrigens auch noch bei den Telefonen gehabt. Jetzt, wenn man das mal auf die Smartphones, beziehungsweise es waren ja keine Smartphones, auf die Handys gehen. Also wenn wir uns erinnern, jeder, der Wall Street kennt mit Michael Douglas, weiß, was der von Telefon gehabt hat, als er aus dem Gefängnis kam, also im zweiten Wall Street Film. Also das waren ja riesige Knochen oder die ersten Autotelefone, die waren ja enorm exorbitant teuer, sodass es nur sehr wenige Bürger sich eben leisten können, als Konsumenten diese Dinge zu kaufen. Mittlerweile sind die Smartphones ja auch derart günstig, auch Hochleistungs-Smartphones, die wirklich enorm viel können und jetzt nicht unbedingt diesen Image-Faktor wie Samsung oder wie Apple vielleicht haben, sondern halt ein No-Name-Produkt mit enormen Anwendungen. Und da kriegt man auch für 100 Euro schon ein super Smartphone, wo man alles eigentlich machen kann, was man an Apps herunterladen kann, ins Internet geben, WLAN und so weiter machen kann. Und gleiches gilt natürlich auch für den Markt der dezentralen Applikationen. Eine Wallet zu machen, ist kostenlos. An dieser Zukunftstechnologie der Blockchain zu partizipieren, kann ich auch mit 5 Euro. Das heißt, die Markteintrittsbarriere, die Eintrittshürde ist exorbitant niedrig in Relation zum Automobil oder das, was du jetzt gerade zeigst, also die ersten Telefone.
Konnte es mir nicht verkneifen, genau diese Koffer meinte ich. Und noch ganz kurz zum Automobil, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich meine, am Anfang war beim Thema Automobil auch ganz, ganz viel Skepsis im Markt. Nicht familientauglich, ja, du hast gesagt, kann sich nur ein Reicher leisten, war dafür jeden Fall viel zu gefährlich. Klar, damals hat man Benzin in Milchflaschen mit sich rumgefahren, dass da natürlich viel mehr beim Unfall auch mal passieren kann, als es heute der Fall ist. Absolut richtig, aber man muss halt da manchmal ein bisschen mehr Weitsicht vielleicht haben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, dass vielleicht die Gesellschaft eher gelernt hat, damit umzugehen. Aber auch bei der Internetkurve muss man sagen, 1993 hat Bill Gates gemeint, Internet ist nur eine Blase, ein Hype. Auch die Leute können sich mal verschätzen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, ob wir, wenn wir in ein paar Jahren sowas wieder machen, diesen kleinen Käfer schon mehr Richtung 40% sehen, ob er dann bei irgendwo 20 rumkrabbelt. Vielleicht könnt ihr mal dazu schreiben. Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir haben heute den 21.02.2020. Was glaubt ihr da draußen? In 10 Jahren, also am 21.02.2032, bei wie viel Prozent würde da wahrscheinlich die Krypto-Durchsetzung am Markt stehen? Schreibt doch mal eine Zahl dazu. Ich bin mal neugierig, was die Community so dazu sagt. Danke sehr.
Genau. Ich darf auch nochmal erinnern, es gab mal einen Ausspruch von intelligenten Menschen zu ihrer Zeit, die auch gesagt haben, ich glaube an das Pferd und nicht an das Automobil. Oder ein Chef von IBM hat mal gesagt, er sieht einen Markt für PCs, also für Personal Computer von 5 Stück in der Welt und so weiter. Also solche Aussagen sind eben auch sehr, sehr schnell überholt. Und deswegen orientiere ich mich an diesen Dingen eben eher an Menschen zu ihrer Zeit wie Ford, also wie Henry Ford, der eben gesagt hat, hätte ich die Menschen gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Weil das war eben das Wissen in der damaligen Zeit. Die wären nicht auf die Idee gekommen zu sagen, jetzt entwickle ich mal ein Automobil. Und Ähnliches hat 100 Jahre später, also grob, auch Steve Jobs eben gemacht und gesagt. Also gesagt und gemacht, das ist ja das Entscheidende. Ja. Der hat nämlich gesagt, die Menschen, die wissen gar nicht, was sie wollen, bis wir es ihnen zeigen. Das heißt, wir brauchen so intelligente Menschen, die wir ja auch in Deutschland früher hatten, also das Land der Dichter und Denker, der Erfinder, der Siemens, der Brauns, Robert Koch und so weiter. Also was wir alles an Erfindergeist hatten, woraus dann große Firmen entstanden sind. Und da ist leider ein bisschen ein Problem bei uns, das haben wir nicht mehr. Ich glaube schon, dass wir sehr intelligente Menschen haben, aber leider gehen natürlich auch viele weg aus Deutschland und gehen dann lieber zum Forschen in die USA oder nach Asien. Und dort sind dann eben die Gates, die Zuckerbergs, die Jobs oder die Bezos und so weiter, bauen mit ihrem Wissen, mit ihrem Talent, mit ihrer Antizipationsfähigkeit für Zukunftsmärkte gigantische Unternehmen auf, Big Techs. Wie gesagt, nachher gehen wir mal drauf ein, wie sie sich entwickelt haben. Und die haben höhere Liquidität mittlerweile wie manche Staatskasse. Und das, deswegen sollte man wir können ja eben sagen, okay, ich war das auch ein großer Erfinder oder ich antizipiere diese Technologien und nehme mir die intelligenten Menschen zum Vorbild, wie in Vitalik Buterin beispielsweise, und schaue mir mal das Ethereum besser an oder versuche das zu integrieren, zu investieren, zu nutzen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz guter Weg, um an diesen Zukunftstechnologien zu partizipieren und sich eben weniger von Ängsten leiten zu lassen, die wir derzeit sehen. Man kann es ja übrigens auch parallel machen, dass man sagt, ich habe jetzt so Angst vor Krieg, möchte aber auch investieren. Ja, dann kaufe ich halt Lockheed Martin oder Raytheon, also irgendwelche Rüstungsaktien, wobei man dann natürlich auch wieder die moralische Komponente und die ethische Komponente mit einbeziehen muss. Will ich ein Kriegsgewinner sein, der eben mit seinem Portfolio dann eine hohe Stabilität hat oder sogar Kursgewinne, wenn es kracht? Das ist dann wieder die andere Komponente. Deswegen, ich investiere da lieber in die Technologie, wobei in jeder Bombe heute natürlich auch sehr, sehr viel Technologie und auch teilweise künstliche Intelligenz steckt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also pharisäerisch ist hier auch jetzt nicht die beste Strategie, also aktiv zu sein.
Wir haben ja vorgesehen, Märkte gingen nach unten, Kurse gingen nach unten. Du hast davon gesprochen, wann man investieren oder ob man investieren sollte, wie manche vorgehen. Gibt es irgendeinen großen Namen, den du mal vorheben kannst, der vielleicht in letzter Zeit doch durchaus mal zugegriffen hat bei fallenden Märkten?
Also absolut richtig, ist natürlich eine Hammermeldung. Also KPMG, es gibt die Big Four der Prüfungsgesellschaften wie Accenture, Ernst & Young oder eben KPMG. Und wir haben ja in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass Unternehmen aus den Unternehmen, hauptsächlich Technologieunternehmen, eben bereits in Kryptowährungen investieren. MicroStrategy hier mit Michael Saylor als ihrem eloquenten Chef. Oder eben natürlich auch Tesla mit Elon Musk als ebenso eloquenten Chef. Oder Block, früher Square, die auch eben Teile ihrer Unternehmensgelder investiert haben. Das sind alles Technologiekonzerne mit sehr exponierten Chefs, muss man ja auch sagen. Jack Dorsey bei Block, also die das eben früh antizipiert haben. Deswegen hat das, was jetzt passiert, eine ganz andere Qualität aus meiner Sicht. Nämlich, dass KPMG über seine Tochtergesellschaft in Kanada in das sogenannte Corporate Treasury, also in die Verwaltung von Unternehmensgeldern, erstmals Bitcoin und Ethereum gekauft hat. Also eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ja als grundlegend konservativ zu werten ist, die als sehr solide zu werten ist. Man muss natürlich auch immer mal Ausnahmen sehen. Ich weiß, da kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder Ernst & Young und Wirecard und die Prüfung und so weiter. Natürlich gibt es da auch Fehler bei diesen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber grundlegend sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in unserer Welt natürlich ganz, ganz wichtige Hygienefaktoren, wenn sie ihre Arbeit gut machen, weil sie natürlich auch Fehlentwicklungen aufdecken. Und wenn hier eben ein Due Diligence-Prozess, also ein Bewertungsprozess für so ein Unternehmen, für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergibt, dass man Unternehmensgelder in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum investiert, dann ist das für mich ein weit bedeutenderes Signal oder mindestens genauso bedeutendes Signal wie Block, wie MicroStrategy oder wie Tesla, dass die Unternehmensgelder investieren, weil die sind ja viel, viel näher dran an dem Markt. Die haben ja auch andere Liquiditäten in diesem Zusammenhang beziehungsweise andere Organisationsstrukturen, dass da mal der Chef sagt, wir machen das jetzt so, weil ich habe eine Aktienmehrheit im Aufsichtsrat hinter mir. Ich glaube, bei KPMG war diese Entscheidung viel, viel langwieriger, bis da die Gremien mal gesagt haben, okay, wir starten das jetzt mal mit KPMG Kanada und investieren jetzt hier mal in Bitcoin und Ethereum. Das ist was ganz, ganz Bedeutendes, wirklich eine Hammermeldung aus meiner Sicht. Interessiert momentan aber halt relativ wenige, beziehungsweise ich habe auch relativ wenig dazu in den Medien gelesen, weil so eine Nachricht in dem aktuellen Umfeld von Krieg und Frieden und Zinsen und Inflation und ist es eben nicht so interessant. Langfristig wird sich das aber als kleiner Mosaikstein auf dem Weg zur Durchdringung von Kryptowährungen, Stichwort Adoption, Strichung Adoptionskurven, weiter eben befeuern, dass eben diese Märkte weiter zunehmen werden und wachsen.
Gut, jetzt sind wir jetzt mal ein bisschen beim Thema schon Finanzen, Finanzmärkte. Die Tokenisierung ist ja eins deiner Lieblingsthemen, dass wir eben nicht von der Kryptonisierung nur sprechen davon soll, sondern auch von der Tokenisierung. Und es wird ja natürlich auch die Finanzmärkte in der Zukunft wahrscheinlich ordentlich durchrütteln. Ich glaube, da passiert ja einiges.
Genau, ich meine, es wird immer stärker deutlich, dass eben die Zukunft der Banken, der klassischen Banken, der Finanzindustrie gerade auch in der Tokenisierung liegt. Also nicht nur dem Handel mit Kryptowährungen, sondern auch der Verbriefung, jetzt in Anführungszeichen, von realen Werten über die Blockchain und dem Vertrieb oder das ganze DeFi-System. Und da ist es eben so, dass wir jetzt eine weitere Privatbank haben mit Donner Reuschel, die ins Crypto-Banking eben einsteigt, derzeit noch die Krypto-Verwahrlizenz des Bankhaus Haid nutzt. Und wir haben mittlerweile relativ viele Privatbanken in Deutschland, die eben in dieses Segment vordringen. Es hat ja dazu geführt, dass beispielsweise BitMEX, eine große asiatische Kryptobörse, das Bankhaus Haid jetzt sogar gekauft hat, um diese Strukturen und vor allem diese rechtssicheren Strukturen in Deutschland zu nutzen. Und für Deutschland ist das eine bedeutende Entwicklung, weil sie ja verdeutlicht, wie gut wir hier strukturiert sind seitens unserer Rechtssicherheit in Bezug auf Kryptowährungen. Ich sehe das ja immer manchmal häufig so, dass man, also auch wenn ich kritische Interviews gebe zum Thema Scam-Plattformen und so weiter, dann kommen häufig Kommentare, ja, Deutschland verschläft ja alles, typisch deutsch, Deutschland warnt nur, die BaFin warnt immer die ganze Zeit und verschläft alles. Das ist ein totaler Mythos und totaler Trugschluss. Natürlich warnt sie vor unseriösen Plattformen. Es ist ja auch wichtig und richtig, vor allem, weil sie ja auch eine große Bürde hat aus dem Fall Wirecard, ihre Schlüsse gezogen zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland so optimal sind, dass sich immer mehr Unternehmen aus der Blockchain-Industrie eben in Deutschland auch ansiedeln. Ihr als Börse Stuttgart seid ja eines der besten Beispiele oder als einer der First Mover in Deutschland, die eben zwei Kryptobörsen lanciert haben, BSDEX und eben Bison, weil eben hier Rechtssicherheit besteht. Und das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Und wir hatten es ja auch schon mal in dem Krypto-Update, dass die Sparkassen auch den Kryptohandel planen zu integrieren. Da hat dann der Sparkassenpräsident mal wieder ein bisschen Rückzieher gemacht. Ich glaube, weil er ja auch gesehen hat, das kommt zu ein bisschen gleich, das war jetzt ein bisschen zu forsch, der Vorstoß. Aber die forschen natürlich weiterhin und es steht für mich außer Frage, dass die Sparkassen das machen werden. Und da gibt es eben eine Meldung, auch eine aktuelle Meldung, die das auch wieder belegt, nämlich dieses SWIAT, also die DekaBank hat ein eigenes Unternehmen gegründet, ein eigenes Blockchain-Unternehmen. Und die DekaBank ist eben, also die Deka ist jetzt wieder auch sehr, sehr stark integriert eben in den Sparkassensektor, in die Sparkassenfinanzgruppe, Milliarden als Assets under Management, auch im Fondsbereich natürlich sehr aktiv. Und hier werden natürlich schon mal die ersten Wege gegangen, um eben Fondsanteile zu tokenisieren. Das steht jetzt nicht in der Pressemitteilung drin. Das steht natürlich drin, beziehungsweise in dem Blog drin, was die bekannt gegeben haben. Aber es steht dann für mich außer Frage, dass die diese Dinge tun werden, dass sie eben Finanzprodukte auf die Blockchain bringen werden. Sonst müsste ich kein eigenes Blockchain-Tochterunternehmen gründen. Und da gibt es natürlich dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass in Zukunft auch andere Anlageklassen tokenisiert werden über die Blockchain, wie beispielsweise in Goldbarren oder Gold oder eben auch Immobilien, dass man die Immobilienmärkte tokenisieren kann. Und die Zertifikate, Derivate, Fonds der Zukunft sind dann eben Blockchain-basierte Token. Und steht für mich außer Frage, dass man das machen muss. Erstens aus Effizienzgesichtspunkten, aus Kostengesichtspunkten. Schnelligkeit ist höher, die Sicherheit steigt durch diese dezentralen Funktionen enorm. Und ich schaffe natürlich auch Strukturen, um nicht nur am Kryptohandel zu partizipieren, sondern eben auch in Zukunft von der Tokenisierung und vom Boom bei Anwendungen, Funktionen für dezentrale Finanzen. Also diese ganzen DeFi-Segmente, die aus meiner Sicht eben auch in naher Zukunft in klassische Banken integriert werden.
Ich meine, auch Eigentumsanteile wie Aktien, vielleicht sogar GmbH-Anteile oder auch Schuldverschreibungen wie Anleihen, auch das wird irgendwann voraussichtlich, glaube ich persönlich ganz klar den Weg in die Blockchain finden, weil wenn man sich mal auf den Tisch sitzt und ganz ehrlich in die Augen schaut und überlegt, wenn wir heute anfangen würden, Eigentumsanteile irgendwie zu verbriefen, irgendwo nicht mehr auf die Urkunde zu drucken, wie würden wir es denn machen und wie würden wir den Handel ermöglichen, da wird man sich einfach wahrscheinlich mit dieser neuen Technologie beschäftigen und eben nicht Globalurkunden, ein Blatt Papier, stellt 1 Million Aktien dar, drucken und dann irgendwo im Keller bei Clearstream Banken oder Luxemburg im Keller verwahren und dann per Giralstreifband verwahren oder wie auch immer Anteil davon buchhalterisch hin und her schieben, sondern auch sowas wird natürlich auf der Blockchain wesentlich mehr Sinn machen. Und da, glaube ich, wird auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, auch sich einiges bewegen. Du hast schon gesagt, Vorteile, Derivate, da gibt vielleicht auch einiges, was auf diesem Weg zukünftig anders verwahrt, anders aufgelegt werden kann und dementsprechend auch schneller und günstiger werden kann.
Ja, genau. Und man kann da auch ja mal, also wenn man das, was du jetzt sagst, mal auf die Historie schaut, als Banker, ich bin ja auch ein Bankkaufmann, ich bin auch noch am Schalter gestanden, als damals noch Tafelgeschäfte gab und die Anleger kamen mit Mantel und Bogen und dann hat man mit der Schere was abgeschnitten, also die sogenannte Streifbandverwahrung. Über die Jahre gab es dann eigentlich nur noch die Giro-Sammelverwahrung und dieses Tafelgeschäft ist natürlich auch aus steuerlichen Gründen massiv oder regulatorischen Gründen massiv zurückgedrängt worden. Und die weitere Evolutionsstufe wird dann die Tokenisierung sein. Und wir werden das ja auch am Zahlungsverkehr sehen, um jetzt mal auf den Eingang wieder zurückzukommen, weil es auch ein interessanter Aspekt ist, wo man mal sieht, wie viel Einfluss auch diese Kryptowelt in die unterschiedlichsten Segmente schon haben kann. Du hast es ja gerade angesprochen, Clearstream, also ein Abwicklungssystem für Wertpapiere. Es gibt aber auch ein zentrales Abwicklungssystem für den Zahlungsverkehr und das heißt SWIFT. Und hier ist es ja beispielsweise so, das schließt sich wieder beim Thema Stablecoins, habe ich vorher vergessen mal zu erwähnen in diesem Zusammenhang. Eine Sanktion gegen Russland kann natürlich sein, wir nehmen denen kein Öl mehr ab oder wir liefern keine Produkte mehr. Aber wir haben so gravierende Verflechtungen, die europäische Wirtschaft, gerade auch die deutsche Wirtschaft mit der russischen Wirtschaft, das würde uns selber natürlich massiv treffen. Also jede Russland-Sanktion haut bei uns auch voll in die Wirtschaftsleistung unseres Landes rein. Und Ursula von der Leyen oder in der Europäischen Union war ja auch schon mal die Diskussion dann zu sagen, wir machen eine Sanktion gegen Russland in Bezug auf SWIFT. Also wir drehen den einfach den SWIFT-Saft ab. Das heißt, die haben keine Zahlungsverkehrsmöglichkeiten mehr. Und dann müssen ja die Russen, also die russischen Bürger oder auch die Unternehmen, andere Zahlungsmittelsverkehrslösungen suchen. Und hier zeigen sich ja auch die Vorteile von dezentralen Anwendungen, wie beispielsweise Stablecoins, weil die sind eben nicht von der Zentralinstanz abhängig, sondern da kann einem niemand den Saft so einfach abdrehen, wie jetzt beim Thema SWIFT, wo es eine ganz klare Zentralinstanz hat. Und wenn man da einen technologischen restriktiven Eingriff macht, so wie man eine Ölpipeline abschalten kann oder ein Stromnetz abschalten kann, so kann man da eben auch den Zahlungsverkehr komplett abschalten. Und wenn ich keine Zahlungsverkehrsfunktionen mehr habe, dann kann ich auch keinen Handel mehr betreiben. Und das ist natürlich eine gravierende, oder das wäre natürlich eine gravierende Sanktion, nochmals, bei der wir uns auch selber massiv treffen würden, weil unsere Exportwirtschaft kann dann zwar nicht mal mehr liefern und Zahlungen können sie auch nicht mehr erhalten. Also was ganz, ganz Gravierendes. Aber auch in diesem Segment werden eben diese Tokenisierungseffekte und auch gerade die Zahlungsverkehrsfunktionen von Kryptowährungen zunehmend interessanter werden. Oder man sieht an solchen Entwicklungen auch, wie wertvoll sie heute schon sind.
Auch bei einer Anwendung, wo ich gespannt bin, ob wir zukünftig irgendwann mal auch ein zentrales Grundbuchamt haben werden. Aber auch das kann ja theoretisch irgendwann mal über die Blockchain vielleicht abgebildet werden, auch da die Transaktionen irgendwann vergünstigt werden. Aber das wäre vielleicht auch das perfekte Sprungbrett zum nächsten Thema. Ich habe mitbekommen, du hast mir selber verraten, du bist Großinvestor, was heißt noch, Großgrundbesitzer im Metaverse. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Genau, also habe ich schon vor einiger Zeit gemacht. Also ich teste ja auch immer viel aus und ich habe mir da auch mal ein bisschen virtuelles Land in diesem Zusammenhang mit Metaverse gekauft. Ich habe es hier gekauft, soll keine Empfehlung jetzt auch sein, um das gleich bei dir vorwegzunehmen. Also ich habe es bei Decentraland gekauft. Es gibt auch andere Plattformen in diesem Zusammenhang für dezentralisiertes Land. Aber ich merke eben, dass hier in diesem Segment der Non-Fungible Tokens, also der NFTs, immer mehr Nachfrage kommt, auch seitens von Lesern, auch immer mehr Interesse entsteht und natürlich auch viele Fragen kommen zum Thema, ja, was soll denn das eigentlich, dieses ganze irgendein virtuelles Land, das ist ja ein totaler Quatsch. Oder neulich wurde mal so eine virtuelle Yacht versteigert für ein paar hunderttausend Dollar, was will ich denn mit einer virtuellen Yacht, also die war teurer als eine Originaljacht oder eine normale Yacht, mit der ich dann auch im Mittelmeer oder ähnlichem herumfahren kann. Und es ist interessant eben zu beobachten, dass in diesem Bereich der Non-Fungible Token eben ähnliche Parameter gelten für virtuelles Land wie im Bereich der klassischen Immobilien. Also, es gibt Plattformen, Decentraland mal als hier als Beispiel. Es gibt auch noch andere Plattformen, wie beispielsweise Sandbox, auch eine sehr interessante Plattform. Und es gibt von einem Bericht von Gartner, ich gehe ja auch öfters mal auf die Berichte von Gartner ein, weil du es auch vorher mal gesagt hast, wo sehen wir es in 5 Jahren, in 10 Jahren. Gartner hat es jetzt mal fürs Jahr 2026 aktuell veröffentlicht. Also Gartner erwartet, also Gartner ist ein IT- und Marktforschungsunternehmen, dass bis ins Jahr 2026 rund 25% der Menschen mindestens eine Stunde im Metaverse verbringen. Und wenn ich jetzt mal so in mein persönliches Umfeld schaue, kenne ich jemanden, der heute schon eine Stunde am Tag mindestens im Metaverse verbringt, muss ich sagen, ja, nämlich mein 7-jähriger Sohn. Hört sich jetzt auch auf den ersten Blick sehr komisch an, aber mein Sohn spielt unheimlich viel Roblox. Und Roblox ist nichts anderes als ein Metaverse-Entwicklungsschritt, also eine Metaverse-Evolutionsstufe im Bereich Spiele, aber auch Investments. Also wenn ich im Einkaufszentrum bin und mein Sohn fragt, ob er was von Lego haben will, weil ich immer mir was Erwachsenen-Lego kaufe, dann sagt er, oh, sowas Langweiliges, nö, kauf mir lieber einen Roblox-Gutschein. Weil da kann er sich wieder eine Waffe kaufen oder da kann er sich irgendein Auto kaufen oder irgendwas eben kaufen. Das hat dann wieder einen Wert, kann man auch wieder verkaufen und so weiter. Also die Kinder oder unsere Kinder, ist das beste Praxisbeispiel eben mein Sohn, 7 Jahre alt, die werden schon sehr, sehr frühzeitig mit dem Wert virtueller, digitaler Werte vertraut. Und die erkennen eben, die lernen eben, dass solche Werte wertvoll sind, während wir sagen, was für ein totaler, also wir Ältere sagen auf den ersten Blick, was für ein totaler Blödsinn, wie kann man denn sowas machen oder was soll denn das überhaupt sein? Selbst im Mathematikunterricht setzt der Mathelehrer von meinem Sohn mittlerweile Roblox zur Erklärung von bestimmten Dingen ein. Und ich finde das wirklich fantastisch. Also ich bin da regelrecht begeistert. Natürlich ist genau der gleiche Trend bei meinem Sohn zu verzeichnen, wie ich ihn vor vielen, vielen Jahrzehnten hatte, dass die Mama zu mir gesagt hat, sitz nicht den ganzen Tag vorm Amiga und spiele Ports of Call oder Defender of the Crown. Genauso muss ich halt heute schauen, dass mein Sohn auch mal rausgeht und mit dem Fußball spielt und nicht eben den ganzen Tag Roblox spielt am Wochenende. Aber das ist jetzt wieder eine andere Ebene. Diese digitale Affinität unserer Kinder oder dieser digitale Weg auch ins Metaverse der Zukunft ist vorgezeichnet. Und eine weitere Studie parallel dazu schätzt eben Gartner, dass im Jahr 2026, also bis ins Jahr 2026, rund 30% der weltweiten Produkte und Dienstleistungen im Metaverse angeboten werden. Also 26, wir haben heute 22, das ist in 4 Jahren. 30% der Produkte und Dienstleistungen werden dann schon in diesem Metaverse angeboten werden. Das ist auch eine ganz, ganz enorme Entwicklung oder zumindest eine enorme Prognose, die ich für sehr realistisch bewerte. Und dazu zählen eben auch dezentrale Grundstücke, die auf der Blockchain basiert sind, durch einen Token verbrieft sind, im Falle von Sandbox eben durch den Token von Sandbox, im Falle von Decentraland eben durch den Token von Decentraland, der heißt Mana im Währungskürzel und ist ein Ethereum-basierter Token. Also dieses ganze Decentraland wird abgebildet auf der Blockchain von Ethereum und es ist eben auch hier so, dass hier reale Werte im Prinzip auf virtueller Basis eben entstehen, die enormes Potenzial haben. Bei Decentraland sind diese Grundstücksparzellen, die wir ja auch kennen, bei uns von Grundbüchern, jetzt definiert und zwar 16 mal 16 Meter groß und es gibt rund 90.000 Grundstücke, also Parzellen, die eben verfügbar sind. Also wir haben hier auch einen limitierten Effekt, also einen Limitierungseffekt, was eben auch sehr, sehr positiv wirkt. Und genauso wie in der realen Welt gibt es eben Grundstücke, die gefragter sind und Grundstücke, die weniger gefragt sind. Ich habe sehr viele Freunde, die sind Immobilienmakler hier auf Mallorca und da ist immer diese alte Floskel, was ist wichtig bei einer Immobilie oder beim Grundstück? Lage, Lage, Lage. Ja, es ist natürlich eine Floskel, da musst du jetzt irgendwo ein paar Euro ins Phrasenschwein normalerweise zahlen, aber so ist es eben auch. Und wir haben jetzt Effekte und ich möchte hier mal zwei Beispiele eben anführen, dass das jetzt nicht nur irgendwelche Freaks hier Grundstücke kaufen im Metaverse wie bei Decentraland oder eben bei Sandbox, sondern auch die ersten Unternehmen eben einsteigen. Wenn IT-Unternehmen wie Apple ein neues Smartphone herstellt, dann machen die das meistens in ihrem Flagship-Store oder auf einer großen Messe und Präsentation. Da gibt es eine Sonderaktion eben auf der Fifth Avenue in dem Flagship-Store von Apple, also an einer Immobilie, an einer prädestinierten Lage. Und auch ein asiatischer Konkurrent von Apple, Samsung, hat natürlich so einen Flagship-Store in New York. Und nach diesem Vorbild dieses Flagship-Stores hat jetzt eben Samsung sein neues Galaxy 220 eben im Internet vorgestellt, weil sie dort eine Immobilie erworben haben und einen Flagship-Store im Metaverse von Decentraland gemacht haben. Und das zeigt, ich habe mir diese virtuelle Präsentation dann angeschaut von Samsung, war wirklich eine tolle Sache. Und es zeigt auch, dass hier immer mehr Unternehmen eben in diese Metaverse-Welt einsteigen werden und hier auch Immobilien, also virtuelle Grundstücke, kaufen werden. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was jetzt fast schon eher überrascht, weil das eine Bank ist, eine US-Bank, die in der Vergangenheit über Jamie Dimon, ihren Chef, sehr, sehr Bitcoin-kritisch oder krypto-kritisch war, das ist JP Morgan. Die haben auch einen Standort in Metaverse, in Decentraland mittlerweile gekauft und haben dort eine virtuelle Launch gemacht, um eben hier in Zukunft Finanzprodukte anzubieten oder eben Dienstleistungen, Beratungsgespräche in der virtuellen Welt umzusetzen. Auch eine ganz interessante Möglichkeit, dass man eben nicht nur Filialen hat an prädestinierten Standorten, sondern eben auch in dieser dezentralen Welt. Und wenn wir jetzt mal nur den Trend sehen in Deutschland bei den Banken, es ist ja unbestritten, dass wir zwei Dinge haben, nämlich ein Filialsterben und ein Automatensterben. Das heißt, immer mehr Filialen werden eben geschlossen. Warum? Weil die Menschen halt nicht mehr hingehen, sondern weil sie Online-Banking machen oder ihr Smartphone über das Smartphone machen. Und die Bankfiliale und der Geldautomat der Gegenwart ist heute jetzt schon eben das Smartphone in der Hosentasche. Und dass man das dann kombiniert eben mit einer virtuellen Welt im Metaverse durch eine Immobilie und durch einen Shop oder durch eine Anlaufstelle, durch eine Launch eben auf Metaverse-Plattformen wie Decentraland, das halte ich für sehr, sehr lukrativ, für sehr, sehr intelligent und somit entsteht hier eben auch ein großes Potenzial. Und wenn wir jetzt mal auf diese Grafik hier schauen, es gibt eben im Metaverse und Decentraland eben auch bestimmte Bereiche wie beispielsweise Vegas City oder Dragon City, also diese Distrikte, die eben gefragter sind wie andere, weil dort sich eben so wie Berlin-Alexanderplatz oder in New York Fifth Avenue große Unternehmen eben ansiedeln werden und dort die Immobilienpreise eben exorbitant hoch sind. Und wir haben genau gleiche Effekte auch im Segment Kreuzungen. Also eine Immobilie an der Kreuzung ist eben teurer wie eine Immobilie, die nicht an der Kreuzung liegt, weil da gibt es halt zwei Zufahrtsstraßen und somit hat man eine höhere Präsenz. Also da gibt es so viele Parameter aus der konventionellen Welt. Und man kann natürlich als Investor auch verdienen. Nicht jedes Unternehmen oder jede Filiale, die ein Unternehmen betreibt, ist auch im Besitz der Immobilie. Das heißt, ich kann als Investor eben auch sagen, ich kaufe mir jetzt in einer virtuellen Welt eine Immobilie, projektiere die, also baue da eine Immobilie drauf, virtuell mit den unterschiedlichsten Funktionen und vermiete die dann an ein Großunternehmen oder an einen Anbieter, der eben hier diese Immobilie nutzen möchte in der virtuellen Welt. Also man kann da auch quasi Mieterträge mit virtuellen Immobilien erwirtschaften. Und je besser da auch wieder die Lage ist, desto besser sind auch natürlich die Einkommensmöglichkeiten. Und hier möchte ich einfach mal ansprechen, also bei Decentraland, das sind alles non-fungible Token. Also jeder Token ist einzigartig, weil es halt eine einzigartige Parzelle ist, die man dort erwirbt. Und man kann hier eben auch in der virtuellen Welt dann Immobilienprojektierungen umsetzen und durchaus auch in der schlechteren Lage ein interessantes virtuelles Immobilienprojekt umsetzen. Und ich rate allen unter euch jetzt eben, sich mal damit zu befassen. Schaut euch einfach mal decentraland.org an, die Internetseite, was es da alles auch gibt. Da gibt es auch Kneipen oder relativ häufig gibt es dann auch immer Veranstaltungen, beispielsweise also Konzerte von sehr bekannten Bands, die halt dann virtuell im Metaverse stattfinden. Und das war natürlich auch ein Boom durch Corona, weil ja die großen Konzerte auch nicht mehr unbedingt so stattgefunden haben wie in der Vergangenheit. Man kann auch Spiele spielen, wie Evermoon beispielsweise, also die wiederum auf der Ethereum-Blockchain basiert sind. Also man kann sich beraten lassen. Es gibt auch immer mehr Beratungsdienstleistungen, die eben dort Immobilien kaufen, Projekte umsetzen. Und für mich ist das eine tolle Entwicklung. Es wird auch keine Einbahnstraße sein. Es gibt auch Grundstücke, die ich hier immer sehe, bei entweder über Marketplace von Decentraland oder auf Non-Fungible-Token-Plattformen, also NFT-Plattformen wie OpenSea, die haben Mondpreise und die sind utopisch und die sind vollkommen irrational. Und da werden auch viele Grundstücke dann im Preis sinken oder Immobilien auch deutlich zurückgehen. Also man hat auch Marktpreisrisiken, und es wäre genauso, wie wenn man Investor ist, man geht in irgendeine Stadt, wo man sich null auskennt am Immobilienmarkt und kauft blind irgendwas. Das heißt, jeder hat hier eine Hohlschuld zu sagen, ich muss mich erstmal bilden. Was gibt's denn in diesem Metaverse eigentlich alles? Wie funktioniert das mit diesen virtuellen Immobilien? Wie liegen die Immobilien um mich herum vom Preis her? Was gibt's für Projektierungsmöglichkeiten? Wie interessant sind die Straßen? Und es gibt übrigens auch öffentliche Plätze im Metaverse. Das sind zum Beispiel die Straßen und die grünen Punkte. Die gehören niemandem, die kann man auch nicht erwerben. Die gehören den Entwicklern eben in diesem Zusammenhang von Decentraland. Also deswegen, diese Konzepte finde ich sehr, sehr interessant, wichtig. Im aktuellen Moment, also ich würde jetzt nicht eine Kaufempfehlung blind aussprechen, kauft es gleich morgen jetzt ein Grundstück bei Decentraland, sondern das Wichtigste ist erstmal bilden, Informationen einholen, sich das Ganze mal anschauen, Preisentwicklungen anschauen. So wie wenn man sich interessiert eben als normaler Investor und sagt, ich möchte jetzt in die Immobilienmärkte investieren. Genau gleiche Parameter, viele Parameter sind identisch mit den virtuellen Immobilienmärkten im Metaverse.
So, ich hänge immer noch bei Erwachsenen-Lego fest. Irgendwie klingt das auf so viele verschiedene Arten und Weisen falsch, aber anderes Thema. Eine Frage noch hier zu dieser Landkarte. Kann man das einfach ein bisschen verstehen, wie es sind eigentlich theoretisch URLs, die sind aber begrenzt, und wenn du da kein URL gekauft hast, dahinter versteckt sich halt das Land, kannst du auch in diesem neuen Wachstumsbereich Metaverse auch nicht präsent sein. Und wenn du nicht rechtzeitig kaufst, musst du vielleicht später mieten, wenn du als großes Unternehmen da auch präsent sein willst, neben anderen großen Unternehmen. Und je mehr große Unternehmen in deiner Nähe sind, je eher hast du die Chance, von denen auch mal Laufkundschaft abzukriegen. Kann man das so ein bisschen vergleichen? Weil ich habe mich persönlich, ehrlich gesagt, mit dem Thema noch bisher nicht ganz so stark beschäftigt, aber so ähnlich hört es jetzt für mich das Ganze heraus, wenn ich das dazu höre.
Ja, kann man durchaus vergleichen. Man hat das ja damals in diesem Internetboom auch so beschrieben übrigens, dass URLs eben Grundstücke sind. Also man muss jetzt natürlich unterscheiden. Also wenn ich mir jetzt einen Booking.com beispielsweise, da steht, bestimmte URLs sind ja dann später auch zu Markennamen geworden. Und auf der anderen Seite, auch wenn ich sehr früh dran war und mir beispielsweise Coca-Cola.com gesichert hätte, vor Coca-Cola, dann hätte mir das aber nichts gebracht, weil dann wäre natürlich Coca-Cola eines Tages gekommen und hätte gesagt, okay, Markenrechtsverletzung, Urheberrechtsverletzung, ich klage mir jetzt diese URL-Adresse wieder ein. Aber wichtige URL-Namen waren zum damaligen Zeitpunkt wie Grundstücke. Und in weiterer Folge wurden die ja dann erweitert um eben die Endungen, also .de-Adresse, also eine Main-Domain-Adresse, .de oder .com ist natürlich wertvoller wie .net oder irgendwas im Hintergrund. Also man kann das ja schon erweitern. Und aufgrund der Knappheit auch von URL-Adressen kommen ja immer mehr Anhänge jetzt, also Subdomains, eben in den letzten Jahren dazu. Aber hier muss man eben auch schon aufpassen mit Markenrechtsthematiken, weil häufig haben sich dann welche eben Namensrechte gesichert und das Namensrecht überlagert dann unter Umständen eben, wenn ich jetzt mir Coca-Cola.xyz sichern lassen würde, bin ich sicher, wird irgendwann mal Coca-Cola kommen und sagen, Moment, bitte unsere Adresse, weil ist eine Markenrechtsverletzung. Kann man vergleichen, okay. Genau, das ist eben das Prinzip. Wir haben einen begrenzten Raum, wir haben ein begrenztes Feld an virtuellen Immobilien, aber man kann eben projektieren. Und das ist ja auch wieder schön mit New York vergleichbar. New York kennen wir alle, eine Riesenmetropole in den USA. Man hat einen sehr begrenzten Raum. Man hat eben gesagt, den Central Park, den mauern wir auch nicht zu, sondern den lassen wir so. Und wenn du irgendwo einen begrenzten Raum hast, was kannst du dann als Immobilienprojektierer tun, wenn es die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgeben? Ich baue in die Höhe. Ich baue in die Höhe. Und hier ist es eben auch im Metaverse so, da kann man dann eben hier Projekte entwickeln, sodass man hier auch auf einer kleinen Parzelle etwas Großes bauen kann. ohne dass jetzt ein Statiker das sich anschauen muss, dass das Hochhaus einfällt, sondern es ist jetzt im virtuellen Raum nicht die Problematik in diesem Zusammenhang. Aber auch das ist eben interessant. Also New York ist für mich so ein Musterbeispiel, auch von den Straßen her. Also jeder, wo in New York war oder mal ist, da weiß man ja, man findet sich da ganz einfach zurecht. Da gibt es keine Kurven, sondern die Straßen gehen alle geradeaus, ist aufgebaut wie ein Schachbrett. Und man kann immer zum Taxifahrer Ecke 22. Und so weiter, 32. Dann kommt man genau an der Ecke an. Deswegen sind Ecken auch so wertvoll im Immobiliensektor, gerade in solchen konzipierten Städten, wie es New York sind, oder gerade auch in solchen Metaverse-Immobilienprojekten, wo ja auch keine Kurven oder was eingebaut werden muss, weil da ein Fluss durchgeht oder ein Baum steht oder den kann man ja abholzen, aber irgendwas steht, ein Felsen, wo man nicht wegsprengen kann, sondern es ist der virtuelle Raum. Und deswegen lässt sich hier auch quadratisch praktisch gut alles strukturieren, was wiederum eben auch positive Effekte mit sich bringt.
Also gesagt, wir sprechen hier ganz klar von wir sprechen hier ganz klar von NFTs, was wir uns hier anschauen. Du hast was Neues auch mitgebracht zum Thema Klonen von NFTs. Da war ich jetzt auch ziemlich überrascht, weil davon habe ich bisher auch noch nicht gehört. Was versteckt sich da dahinter?
Ja, also dieses NFT hört man ja bei mir raus. Ich habe schon lange auch eine große Begeisterung von NFTs. Nicht nur im Bereich der Kunst, weil häufig hört man ja im Zusammenhang mit NFTs, mit diesen Affen, mit diesen Apes, die dann für was weiß ich was, wie viel Ethereum wieder einer verkauft wird, also 2,6 Millionen oder die Crypto-Kitties oder diese Punks, also die dort verkauft werden, also oder der Beeple damals, also dieses 5000-Teile-Kunstwerk virtueller Natur, das dann für, glaube ich, 69 Millionen US-Dollar verkauft worden ist. Und da denkt man ja auch immer, wie funktioniert denn das jetzt genau? Also ist das schon Wahnsinn, aber es hat eben ein großes Potenzial im NFT-Bereich auch für andere Anwendungen, wie beispielsweise Immobilien, was wir ja gerade angesprochen haben, wie Goldbarren, für die unterschiedlichsten Dinge. Und da gibt es jetzt eben eine neue Plattform, auf die ich vor kurzem mal gestoßen bin, habe mich da auch ein bisschen mit denen ausgetauscht, was ich grundsätzlich sehr, sehr gut finde. Fakt ist aber auch, auf OpenSea oder auf Plattformen wie Rarible gibt es so viele Fakes und so viele betrügerische Projekte auch. Das hat ähnliche Entwicklungen mittlerweile jetzt angenommen wie damals im ICO-Markt oder bei irgendwelchen Krypto-Investitionsmodellen oder Systemen. Also es gibt so viele Projekte, die einfach Fakes sind, die einfach auf Betrug aufgebaut sind, wo auch große Risiken entstehen für die Sicherheit von Wallets, wenn man da investiert, dass man hier sehr, sehr stark aufpassen muss. Das gilt mal grundsätzlich. Und zweitens, man muss auch natürlich neben dem, dass man die Seriosität prüft von Anbietern, auch prüfen, ob die Authentizität stimmt. Weil wir kennen das ja von Handtaschen, Louis Vuitton beispielsweise. Die kann man halt auch am Strand kaufen für 150 Euro, also nicht eine Handtasche von Louis Vuitton, aber eine Tasche, die genauso aussieht wie das Originalprodukt von Louis Vuitton, kostet dann halt 150 Euro, das Original kostet 2000 Euro und wenn man es dann auf eBay reinstellt oder es gibt dann halt eben auch Plattformen, wo das eben nicht klar ist, ob das ein Fake ist oder ob das Original ist, auch Rolex-Uhren, also viele bedeutende Markenhersteller sind ja davon betroffen, dann muss man eben die Authentizität prüfen und manchmal fällt es eben sehr, sehr schwer. Ich kenne das auch gerade vom Bereich Rolex-Uhren, weil da gibt es mittlerweile auch gefertigte Produkte, wo sich selbst ein Uhrmacher oder selbst ein Rolex-Mitarbeiter, der darauf spezialisiert ist, am Anfang unheimlich schwer tut, das zu unterscheiden, ist das ein Original oder ist das ein Plagiat, ist ein Fake. Und meistens können sie es dann wirklich sicher aus sagen, wenn sie es öffnen, also wenn sie das Gehäuse öffnen und sich mal das Innenleben anschauen. Also es gibt viele billige Fälschungen, wo es mal da muss man nur ein bisschen schütteln, dann merkt man, okay, das kann kein Original sein, aber in diesem Segment. Und das wird natürlich immer stärker zunehmen in unterschiedlichsten Segmenten. Und da gibt es jetzt eben eine Plattform, die ganz neu am Markt ist, und zwar clonemynft.com. Und clonemynft.com, am Anfang habe ich mir auch gedacht, okay, sind das jetzt irgendwelche Verbrecher, die da irgendwie dazu, dass man hier Plagiate erstellen kann. Na, die definieren das natürlich anders. Die sagen eben, wir sind eine Plattform, bei der man NFTs klonen kann, eben zur Absicherung, als Backup. Oder wenn ich jetzt einen NFT, einen teuren habe, dann verkaufe ich den, weil ich sehr viel Geld damit erzielt habe, kann man aber einen Klon in meiner Wallet bewahren. Das macht ja aus meiner Sicht durchaus Sinn. Kann man ja genauso machen. Nur das Thematik, wo dadurch natürlich aufkommen wird, ist der, dass es in Zukunft natürlich auch geklonte NFTs geben wird, wo man schon ein bisschen genauer hinschauen muss, für welche Zwecke werden die eingesetzt. Weil es wird ja jetzt nicht nur der NFT-Besitzer, der sagt, ich möchte ein Backup haben, die Plattform von CloneMyNFT nutzen oder an vergleichbare Plattformen, sondern durchaus auch schwarze Schafe oder Kriminelle oder Betrüger, die sagen, so, jetzt klone ich mal irgendein Werk, das relativ wertvoll ist, und tu so, als wäre das auch das Original. So wie bei einer Handtasche, so wie bei einer Rolex-Uhr und so weiter. Und das wird natürlich auch ein Trend sein, bei dem man sich dann genau anschauen muss, was ist mit dem NFT los. Und es kann man im Prinzip relativ einfach machen, weil der geklonte NFT natürlich einen anderen Smart Contract hat als der Original-NFT. Aber es ist ja auch so bei der Rolex-Seriennummer, also das wird halt auch vieles gefälscht oder kann dann so eben dargestellt werden, dass man es eben auf den ersten Blick nicht sieht. Und da sehe ich dann schon eben auch enorme Risiken, dessen man sich eben auch bewusst sein wird. Und ich glaube schon, dass hier auch im NFT-Markt in naher Zukunft Gravierendes passieren wird, also dass wir auch hier gravierende Betrugsfälle sehen werden. Das, nochmals, ich möchte jetzt nicht, dass die CloneMyNFT-Plattform schlecht reden. Das ist absolut berechtigt, was die machen, aber es ist so wie mit einem Messerhersteller. Also jemand, der Skalpelle herstellt, mit einem Skalpell kann ich als Arzt Menschenleben retten im Operationssaal, mit einem Skalpell kann ich aber natürlich auch in der Fußgängerzone Amok laufen. Also man kann gute Entwicklungen oder Dinge, gute Produkte immer für zwei Bereiche oder für unterschiedliche Bereiche einsetzen oder auch missbrauchen. Und da sehe ich halt schon in diesem NFI-Segment ein Problem bezüglich der Authentizität. Deswegen ist es auch hier ganz, ganz wichtig, auch so das, was ich vorher gesagt habe mit virtuellen Grundstücken, also nicht blind irgendwas kaufen, sondern eben genauso hier genau drauf schauen, was man kauft und was man wirklich investiert und natürlich auch die Authentizität prüfen, wenn ich mir ein Werk angeboten wird. Genauso, wenn ich ein Kunstinvestor bin und mir wird jetzt ein Picasso angeboten, ja, dann gebe ich doch den mal einem Gutachter und sage, ist das auch wirklich ein Picasso oder ist das ein Plagiat? Und ich glaube, bei größeren Auktionen bzw. bei NFT-Investitionen sollte man das halt dann eben auch einem Blockchain-Gutachter mal geben, zu sagen, wie sieht es denn aus mit der Herkunft? Ist das auch alles sauber, was ich mir da erwerbe? Also NFT, super toller Markt, aber die Komplexität wird weiter zunehmen.
Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich auch relativ einfach möglich, also nicht für mich, aber für jemanden, der sich wirklich auskennt, auch einen Service anzubieten, eine Art digitaler NFT-Checker, wo man einfach die Adresse reinschiebt und sagt, ich behaupte eigentlich, ich hätte dessen das gekauft, ist es das Original oder nicht. Das sollte ja einfacher sein, als es bei einer Uhr ist, wo du wirklich gucken musst, aufziehen und wackelt der Zeiger richtig oder läuft der rund, aufschrauben und so weiter. Das sollte ja hier vielleicht digital etwas einfacher möglich sein, wenn der Bedarf da ist. Könnte es ja auch durchaus dann irgendwann so kommen, also wenn die Betrüger
überhand nehmen. Genau, und ich möchte noch einen weiteren Punkt auch in dem Zusammenhang ansprechen, der auch an Bedeutung gewinnen wird in der virtuellen Welt, nämlich das ist die Urheberrechtsthematik, nicht nur in Bezug auf Plagiate, also dass ich was jetzt bewusst fälsche, sondern dass ich was unbewusst weiter vertreibe, wo ich aber keine sichere Herkunft bezüglich des Urheberrechts habe, weil du das vorher angesprochen hast mit Erwachsenen-Lego. Also hinter mir, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Bild sieht, gibt es ja diese Bilder von Andy Warhol mit Marilyn Monroe und die sind von Lego Arts, also ist Erwachsenen-Lego. Das sind jetzt natürlich keine Plagiate, es sind ja keine Fälschungen, sondern hier hat Lego eine Lizenz sich eben eingeholt, das zu produzieren. Also da kann jetzt nicht das Museum of Modern Art, wo jetzt eben diese Andy Warhols im Original hängen, eine Urheberrechtsverletzung einklagen, weil eine Lizenz vorliegt. Man kennt diese Bilder aber aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also die werden natürlich kopiert ohne Ende und das natürlich auch ohne Lizenz. Und da kann das natürlich immer mal passieren, dass auch eine Urheberrechtsverletzung begangen werden kann. Das heißt, ich könnte jetzt ein Bild nehmen aus dem Internet und einen Token drauf machen. Die Urheberrechte des originalen Bildes gehören mir aber gar nicht. Jetzt verkaufe ich diesen Token, diesen Non-Fungible Token für viel Geld, weil er es eben cool ist oder weil eben ein Angebot da ist, weil eine Nachfrage entstanden ist. Mir gehören aber gar nicht die Bildrechte an dem Bild, das ich tokenisiert habe. Und da besteht jetzt natürlich auch die große Gefahr, dass ich zwar ein Original-Token habe, mit einem Smart Contract alles stimmt, dass ich auch viel Geld bezahlt habe, aber dass irgendwann mal eben jemand kommt, ein Fotograf beispielsweise oder der Ursprungsinhaber, der Markenrechte und dann eben ich eine Klage erhalte, weil ich eben hier kein gefälschtes Produkt habe, sondern ein Produkt habe, bei dem die Urheberrechtsfrage unsicher ist. Und es gibt da ja kurioseste Fälle. Es hat sich neulich mal oder ganz aktuell eben jemand von einer Fototapete ein Bild geschossen und das im Internet gepostet. Der hat eine Urheberrechtsklage bekommen vom Fotograf, der das Bild für die Fototapete hergestellt hat. Weil der eben sagt, ja, ich habe doch die Bildrechte an der Fototapete und ich habe die Bildrechte verkauft an den Hersteller der Fototapete. Aber nicht jemand, der sich jetzt vor der Fototapete fotografiert und das dann ins Internet stellt. Also man muss sogar mittlerweile aufpassen, vor welchem Hintergrund man sich fotografiert, wenn man sich vielleicht überhaupt nichts dabei denkt. Und unter Umständen kann das gravierende juristische Folgen haben. Also das sind auch Entwicklungen. Klar, die Wahrscheinlichkeit jetzt manchmal ist relativ gering, aber ich möchte nicht wissen, was da in Zukunft noch alles möglich ist. Also deswegen gehören diese juristischen Komponenten auch abzuklären im Bereich Bildrechte, Authentizitätsrechte, Produktrechte und so weiter, gerade auch im Zusammenhang der Verknüpfung zwischen realer Welt und virtueller Welt. Ja. Also weil was Falsches in der realen Welt dann automatisch auch als was Kontaminiertes in der virtuellen Welt übernommen wird und auch hier Folgen eben entstehen können.
Jetzt haben wir so viel von Uhren, also nicht Urheber, sondern Uhren gesprochen, von Rolex-Uhren gesprochen. Da hast du auch zwei ziemlich interessante Nachrichten mitgebracht zum Thema Uhren. Da gibt es nämlich auch einiges, dass die plötzlich mit anderen nützlichen Funktionen ausgestattet werden und das noch in limitierter Form.
Ja, genau. Ich bin ja auch ein großer Uhren-Fan, gerade von Edeluhren. Also man muss das immer ganz genau aussprechen, Edeluhren. Damit man da nicht im Wort weglässt. Ja, jetzt ist mir mal passiert, dass ich da mal was Falsches geschrieben habe. Und das ist mir heute noch immer ganz lustig, wenn ich da die Zuschriften lese in diesem Zusammenhang. Also edle Anlageuhren beispielsweise. Wir leben ja auch in einer Welt der Inflation, haben wir ja jetzt genügend angesprochen. Und dort suchen auch immer mehr Investoren eben Werte, die limitiert sind und die eben als Collectibles, als Sammlerwerte in ihrem Preis in dem Preisverhalten Wertsteigerungspotenzial versprechen. Das beginnt jetzt natürlich in klassischer Form beim ganz normalen Goldbarren oder bei Goldmünzen oder bei Goldmünzen, die jetzt keine Anlagemünzen sind, sondern Sammlermünzen, die auch noch eine gewisse Limitierung haben. Das geht bis zu Whiskyflaschen, bis Collectibles im Bereich von Sneakern beispielsweise, die utopische Preissteigerungen haben. Und es gibt jetzt eben auch zwei erste Uhrenhersteller, die jetzt eben in diese Segmente eingestiegen sind und Produkte kreiert haben im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Ganz aktuell ist hier Hublot, also ein sehr toller Uhrenhersteller aus auch mit Schweizer Wurzeln, die hier eine Kooperation gemacht haben mit Ledger SAS, also mit der ganz normalen Firma Ledger, die wir ja alle kennen, aus Frankreich, die den Ledger Nano X oder den Ledger Nano S herstellen. Man sieht hier das Bild, also da gibt es dann einen exklusiven Ledger Nano X dazu, zu der Uhr, und diese Uhr ist eben kombiniert mit einer Blockchain-Wallet. Kann man jetzt sagen, okay, braucht man das jetzt unbedingt? Ja, ob man es unbedingt braucht, glaube ich auch nicht, aber es macht eben Sinn aus Sicht von so einem Luxusuhrenhersteller auch über so eine Schiene in diese neue Kryptowelt eben einzudringen. Genauso eben Ledger, der dadurch seinen Namen, also das Unternehmen, dass er seinen Namen weiter bekannt macht. Und das Interessante ist auch hier wieder, da kommt eben auch der Limitierungseffekt zum Tragen, den wir alle kennen, auch vom Bitcoin mit 21 Millionen Stück. Diese Ledger-Uhr ist eben limitiert auf 50 Exemplare. Also es wird hier nur 50 Exemplare geben, ist eine Gold-Silber-Legierung. Sicherlich absolut hochwertig und hat natürlich auch einen stolzen Preis für die Uhr, nämlich 28.900 Euro.
Wenn man sie allerdings bekommt, wahrscheinlich.
Genau, wenn man ich glaube schon, dass man die jetzt am Anfang bekommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt sofort ausverkauft ist. War bei den anderen jetzt auch nicht unbedingt so schnell der Fall. Aber ein Markt ist da, und dass man 50 Millionäre findet, wo sagen, ich wollte schon immer mal eine Hublot haben, und wenn das mit Bitcoin auch noch geht oder mit Kryptowährungen auch noch kombinierbar ist, dann ist das natürlich optimal. Also ich bin mir sicher, dass sie früher oder später oder relativ zeitnah auch ausverkauft sein könnte. Also eine interessante Entwicklung, und ein anderer Uhrenhersteller, vielleicht nicht ganz so bekannt, Frank Muller, eben auch aus der Schweiz, auch so eine Edeluhrenmarke. Die hat schon seit längerer Zeit so eine Produktlinie gemacht, die heißt Encryptor. Es gibt schon mehrere Uhren, die auch teilweise exorbitant teuer sind, also im Bereich von 80.000 Franken oder 100.000 Schweizer Franken. Und die hat jetzt aktuell auch eine limitierte Uhr herausgebracht, nämlich auf 100 Stück. Also vorher die Hublot auf 50 Stück, die hier jetzt auf 100 Stück. Die heißt Nakamoto, schwarz-gelb, überhaupt nicht meine Farben, aber die kann jetzt natürlich jeder Dortmund-Fan beispielsweise, würde das perfekt natürlich passen. Da ist auch eine Wallet integriert auf der Uhr. Und eben auch mit einem Art Ledger, also mit einer Hardware-Wallet, mit einer separaten Hardware-Wallet ansteuerbar. Die ist jetzt nicht von Ledger. Also da ist jetzt nicht Ledger dabei, sondern da ist eben ein alternativer Hersteller, White Label oder ich weiß nicht, welcher Hersteller da genau mit dazugenommen wurde in diese Kooperation. Und dieser QR-Code, den man dort auf der Uhr sieht, das ist eben der Public Key. Mhm. Das heißt, der Public Key, das Bitcoin, meiner Bitcoin-Wallet-Adresse, die ich über diese Uhr eben habe. Und da kann ich eben also mit meinem Ledger, also mit meiner Hardware-Wallet, gemeinsam dann mit dieser Uhr das ansteuern. Das geht natürlich viel einfacher, aber es sind eben Collectibles, in die man investieren kann. Und bei dieser Uhr ist es eben so, die ist auf 100 Stück limitiert, habe ich ja schon gesagt, und kostet 21.000 Schweizer Franken. Da haben sie sich natürlich zum Anlass genommen, die 21 Millionen Bitcoins, die es gibt, also die Zahl 21, die trifft man ja sehr, sehr häufig. Und interessanterweise, wenn ich das auch richtig sehe, ist ja auch die 12, bei dieser Uhr keine 12, sondern wiederum eine 21. Also das wäre ja eigentlich 9 Uhr, aber da oben ist eben die 12 Uhr. Also diese 21 haben die eben hierher genommen und ich bin auch überzeugt, dass diese Uhren eine hohe Nachfrage erzielen würden. Und ich muss, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es interessanter, wenn ich in dieses Segment investieren möchte, sowas zu kaufen, als jetzt irgendein NFT, wo rein virtuell ist. Also das ist für mich auch so eine Zwischenbrücke im Krypto-Investment, dass man Menschen näher bringen kann, die dennoch einen Wert verbrieft haben möchten, die eben sagen, ja, einen Crypto-Token auf Gold oder auf Silber finde ich interessant, irgend so einen Affen, also so einen Ape oder ein Cyber-Crypto-Kitties oder so ein Punk, mit dem kann ich gar nichts anfangen, weil hier hat man einen realen Wert und eigentlich ist der ja auch nicht geeignet zum Tragen, das muss man ja auch sagen, sondern man müsste diese Box eigentlich nehmen, in den Safe packen zum Goldbarren und dort in 5 Jahren mal wieder schauen, wie hat sich eigentlich der Wert dieser limitierten Nakamoto-Uhr und Wallet entwickelt. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass die in 5 Jahren eben keine 21.000 Schweizer Franken kostet, sondern deutlich höher steigt im Kurs. Also es sind Investments, wo man eine Krypto-Komponente, eine Blockchain-Komponente kombinieren kann, eben mit einer realen Welt, einem physischen Investments. Natürlich kann man sagen, wer braucht eine Uhr für 21.000 und so weiter, aber das kann man auch in anderen Segmenten sagen. Also wer braucht einen digitalen Affen für 2,1 Millionen oder ähnliches oder ein Beeple-Kunstwerk für 69 Millionen? Da finde ich das noch viel realistischer, praktikabler an der normalen, realen Welt als diese anderen Entwicklungen.
Lass uns doch jetzt mal weggehen von 150 Uhren, die nur eine ganz, ganz kleine Spitze der Menschheit vielleicht irgendwo einsetzen, besitzen oder haben möchte, mal zur breiten Masse, wie da gerade so die Adaption, die Durchdringung in verschiedenen Ländern der Kryptowährungen sich momentan gestaltet hat. Und da hast du eine schöne Statistik von Statista mir zukommen lassen. Und da sieht man ja ganz klar, es gibt da Länder, die sind sehr, sehr weit vorne schon. Und bei anderen muss man sagen, die sind halt gar nicht aufgeführt, weil es entweder keine Daten dazu gibt oder sie halt einfach recht weit hinten dran sind. Und dass Südafrika so ganz weit vorne ist, da bin ich selber überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, die afrikanischen Länder im Allgemeinen sind ja bei diesen Dingen sehr, sehr fortschrittlich, weil es natürlich große Probleme auch gibt. Also Südafrika ist sicherlich nur eines der Länder, wo jetzt nicht so große wirtschaftliche Probleme hat in Südafrika, aber dennoch eine enorm hohe digitale Affinität. Und es müssten hier auch noch weitere Länder aufgeführt sein. Das ist jetzt nur mal ein Auszug, weil ein Land, was mir sofort immer einfällt, was fehlt ganz oben mit dabei, sind eben Nigeria, also Länder wie Nigeria oder auch die Türkei. Also Länder mit gigantisch großen wirtschaftlichen Problemen, wo eben das nicht innovationsgetrieben ist, wie bei Südafrika nach meiner Einschätzung, sondern wo es ökonomisch, realökonomisch getrieben ist aufgrund der schlechten Situation im Geldsystem des bestehenden Landes, dass eben die Menschen auf Kryptowährungen setzen. Deswegen ist mal ganz interessant, sich anzuschauen, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es in der Dachregion aus? Also Dach ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Da habe ich da eine zweite Grafik mitgebracht, auch auf Basis dieser Statista-Daten, dieses aktuellen oder dieses relativ aktuellen Surveys. Und da ist es ja zum Beispiel so, dass die Schweizer deutlich führen. Und es ist ja unbestritten, dass jetzt die Schweiz kein Land ist mit hohen wirtschaftlichen Problemen oder wenig Vertrauen in die Politik, sondern ganz im Gegenteil. Die Schweiz ist eines der solidesten Länder in Europa, neben Ländern wie Liechtenstein oder Norwegen beispielsweise. Und hier muss ja andere Gründe geben, warum jetzt die Schweizer Bevölkerung so stark eben auch in Kryptowährungen investiert. Aus meiner Sicht auch, weil sie sehr liberal eingestellt sind, weil sie eine sehr direktionale, also direkte Demokratie haben, weil sie sehr auf Selbstbestimmung und auf Neutralität auch Wert legen, weil sie natürlich auch ein hohes Bruttoinlandsprodukt haben, ein hohes Pro-Kopf-Einkommen, also pro Kopf ein Bruttoinlandsprodukt haben, sodass sie es auch leisten können, eben in Kryptowährungen zu diversifizieren, und weil natürlich der Innovationsgesichtspunkt, die digitale Affinität hier schon auch eine Rolle zu spielen dürfte. Insgesamt muss man sagen, wir haben von 2020 auf 2021 eine deutliche Adoption gehabt, also eine deutliche Marktdurchdringung in der Dachregion von Kryptowährungen, in Deutschland eine Verdopplung, also von 5 auf 10, auch in Österreich einen deutlichen Zuwachs und natürlich auch in der Schweiz einen deutlichen Zuwachs. Und dennoch belegen auch diese Zahlen eben, dass noch weit oder dass noch großes Potenzial eben nach oben besteht, weil eben nach wie vor ein relativ geringer Anteil der Bevölkerung im Besitz von Kryptowährungen sind. Und Kryptowährungen zu besitzen, muss jetzt nicht unbedingt auch zwangsläufig hochspekulativ sein. Ich gehe schon davon aus, dass jetzt diejenigen, die hier befragt wurden, auch Bitcoin oder Ethereum allen voran haben, also die führenden Kryptowährungen. Ich glaube jetzt nicht, dass da jemand befragt worden ist, der nur Stablecoins hat. Aber ich kenne mittlerweile natürlich auch Investoren, die haben überwiegend Stablecoins, weil sie das als Alternative gesehen haben oder sehen zur Niedrigzinsproblematik oder zur Haftungsproblematik von Einlagen bei Banken, dass eben hier Einlagensicherungen bloß bis 100.000 Euro gehen. Und wenn man dann höhere Vermögenswerte hat, muss man auf mehrere Banken oder sollte man auf mehrere Banken streuen, dann gibt es dennoch die Möglichkeit von Negativzinsen. Und da sind eben Stablecoins, die man einsetzen kann, viel besser handelbar. Zinsen gibt es sowieso keine. Aber man könnte ja auch mit Stablecoins dennoch, wenn man sagt, ich möchte den Teilbereich bewusst auch in den Zinsbereich geben. Also ich würde mir wünschen, dass es Zinsen gibt. Dann kann ich ja immer noch sagen, ich betreibe entweder Lending mit meinen Stablecoins und meinen Kryptowährungen oder ich betreibe Staking. Also auch da gibt es eben neue Möglichkeiten in diesem Segment, die man sich dann öffnen kann. Und da ist das Interessante wiederum, dass hier ja auch die Banken, das, was wir vorher schon angesprochen haben, in dieses Segment immer stärker vordringen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Adoptions in diesem Segment, gerade auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weiter zunehmen werden.
Ganz kurz, ich glaube, Staking bei Stablecoins wird natürlich schwierig. Du meinst wahrscheinlich eher Liquidity Mining, weil Staking bei einem Stablecoin wird ja schwierig sein. Was mir ja natürlich auffällt, was ich sagen muss, kleine Werbeeinblendung, in der Schweiz ist Bison seit kurzem auch verfügbar. Und was man auch sagen muss, immerhin, die Deutschen haben am meisten prozentual aufgeholt, von 5% auf 10%, ist ja auch was, aber bis zum Schweizern haben wir natürlich noch einen weiten Weg. Und das Letzte, was ich noch zu dem Thema sagen möchte, was mir auffällt, ist das Thema von dieser Folie hier, 8% Chinesen, vielleicht werden einige gesagt haben, aber in China ist es doch verboten. In China ist nicht der Besitz von Kryptowährungen aktuell verboten, sondern der Handel. Trotzdem finde ich es beeindruckend, dass man überhaupt so viele Chinesen gefunden hat, die an der Umfrage teilgenommen haben. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger dort. Aber Besitz noch erlaubt, Handel verboten. Und ich denke immer, wenn ich diese Folie sehe, was würde ich als Zuschauer jetzt für einen Kommentar gleich abfeuern? Das wäre eins der ersten Sachen. Deswegen bitte schauen, was hier genau gefragt wurde.
Genau, richtig. Und dennoch muss man ja auch mal sagen, da kennst du die vielleicht sogar, oder kennst du, hast du aktuelle Daten, wenn man sich das jetzt mal betrachtet, die Werte aus Deutschland, wie hoch sind die Aktienquoten aktuell in Deutschland? Die sind jetzt natürlich zur Niedrigzinsphase und so weiter auch mal deutlich angestiegen, aber die waren irgendwo auch mal immer bei 13-14%. Also die sind nicht besonders hoch. Deutsche sind keine Aktieninvestoren wie die Amerikaner, wo die Aktienquoten irgendwo bei 50 oder noch mehr Prozent sind. Das heißt, in Relation zu dessen, wie kurz es Kryptowährungen erst gibt, in Relation zu dessen, wie schlecht eigentlich das Image von Kryptowährungen nach wie vor auch ist in der breiten Bevölkerung als Zockerinstrumente, Geldwäsche, hochspekulativ, ja, stark schwankend und so weiter, finde ich diese prozentualen Zahlen schon sehr, sehr hoch. Und ich würde sie jetzt ja auch nicht als Zahlen werten, sondern als Indikatoren, weil du hast ja vollkommen recht. Ich weiß ja auch nicht, wie die Leute da befragt worden sind, ob der Chinese da im China-Restaurant befragt wurde oder wie das genau funktionieren sollte. Aber ich kann ja nicht alle Daten immer, auch wenn sie von so einer seriösen Quelle von Statista kommen, immer gleich mal in Frage stellen, sondern für mich ist es nicht unplausibel. Für mich ist es auch nicht unplausibel, dass die Schweizer so hoch liegen. Es ist für mich überraschend, muss ich sagen, wenn die Zahlen so stimmen sollten. Aber der grundlegende Trend, dass jetzt von Jahr 2020 zu 2021 deutlich mehr Menschen in Kryptowährungen investiert haben, den kann ich aus meinen ganzen Erfahrungen eben schon auch feststellen. Deswegen erachte ich das grundlegend schon auch als relativ plausibel.
Also ich merke es auch im Umfeld, dass man eher jetzt mal zu einem Thema angesprochen wird, was vor 2 Jahren noch gar nicht der Fall war. Und ich meine, Deutschland ist halt ein Land mit Sparbuch, Bausparvertrag und Rentenversicherungsinvestoren. Und du sagst ja auch, ja, in den letzten Jahren kamen die Aktien so langsam, aber sicher, und auch Aktien, ETFs und Fonds stärker in Fokus. Und da muss man sagen, da hat natürlich der Kryptomarkt von fast 0 auf 10% schon einen relativ starken Sprung gemacht. Das ist schon beeindruckend. Du hast immer wieder davon gesprochen, dass wir uns nachher noch das Geld der Big Techs anschauen werden. Guck, wo die Big Techs unterwegs sind. Ich würde sagen, das ist jetzt der nächste Punkt, dass wir da mal einen Blick drauf werfen. Und bevor wir die genaue Zahl mal anschauen, gucken wir mal, was da einer der größten Big Tech oder Tech-Investoren der letzten Vergangenheit dazu zu sagen hat.
Genau, also auch eine sehr, sehr interessante Sache in diesem Zusammenhang. Wir haben ja im letzten Krypto-Update, sind wir mal auf den Mega-Merger, also auf die große Übernahme eingegangen von Microsoft, die eben Activision Blizzard gekauft haben mit einer, glaube 68 Millionen US-Dollar, ja, Volumen, was ja ein gigantisches Volumen ist und das ja auch mehrere Trends zeigt. Also was macht Microsoft mit Activision Blizzard, nur um in den Spielemarkt einzusteigen? Ja, auch, aber natürlich um ein Standbein in diesem großen Metaverse der Zukunft, auf das wir ja heute schon sehr, sehr häufig eingegangen sind, zu haben. Und das wird ein Trend sein, den wir eben weiter sehen werden. Wir haben ja vorher mal diese Gartner-Auswertungen gehabt auf einen überschaubaren Zeitraum bis 2026 im Hinblick auf die Adoptionen im Bereich von Blockchain, von Kryptowährungen mit Metaverse-Zusammenhang. Und wenn man jetzt diesen aktuellen Bericht Big Ideas 2022 anschaut von ARK Investments, ARK Investments kennen wir wahrscheinlich alle von Cathie Wood, also eine Fondsmanagerin, die immer stark polarisiert, die teilweise große Erfolge immer erzielt, überproportional stark mit Investments in Tech-Aktien, und wenn dann so ein Tech-Crash kommt, wie wir zuletzt hatten, natürlich auch genauso leidet mit ihren Investments, aber auf lange Sicht natürlich auch gute Investitionen und Ansätze hat. Und die, also ARK Investment hat aktuell diesen Bericht eben herausgebracht mit Erwartungen fürs Jahr 2030. Und diese Grafik zeigt eben sehr, sehr deutlich, dass in diesen ganzen Segmenten von AI, also Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz, des Internets der Dinge, also weitergefasst Metaverse, der Blockchain-Technologie, Cloud Computing und so weiter, gigantisches Wachstum in der Zukunft zu erwarten ist, sehe ich genauso. Und konkret in Zahlen, was die hier belegt haben, von 2020 14 Billionen, wir müssen es ja immer, das ist amerikanische Studie natürlich, also von 14 Billionen auf eben 2030 dann 210 Billionen US-Dollar. Das sind natürlich enorme, ein gigantisches Wachstum, das auch hier vor uns liegt, und das erachte ich als plausibel. Es war dann auch so ein Bericht mit drin, oder so eine Stellungnahme, dass hier ein Bitcoin-Kurs von 1 Million wieder realistisch sein könnte und so weiter. Das macht natürlich keinen Sinn, jetzt aufs Jahr 2030 sowas zu prognostizieren. Das kann ich auch, halte ich auch nicht für unrealistisch, aber bis 2030, da kann natürlich so viel passieren, und das ist ja jetzt auch überhaupt nicht irgendwie erstrebenswert, solche Mondprognosen reinzuhauen, und dann, wenn der Bitcoin mal von unter 40.000 Dollar fällt, wird man wieder nervös und verkauft dann bei 35.000 oder ähnliches. Also deswegen sollte man sich hier, wenn man Langfristinvestor ist, an dem großen Ganzen des Potenzials orientieren, und da haben wir heute ja in diesem Video relativ viele Belege gebracht in Bezug auf die Adoptionen, die dafür sprechen, dass eben hier großes Potenzial da ist langfristig. Und wenn man eben hier die Schlussfolgerung zieht, dass dann großes Potenzial auch mit Wachstumspotenzial bei Kryptowährungen, den Märkten verbunden ist, dürften wir auch steigende Kurse sehen. Aber auch nochmals, ein Automatismus ist es eben nicht.
Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Gaming-Übernahme. Da ist ja noch weiter in letzter Zeit einiges los gewesen. Wir hatten ja Ende letzten Monats, also Ende Januar, auch die Übernahme von Sony gehabt. Also nicht Sony wurde übernommen, sondern Sony hat Bungie übernommen. Lustigerweise ein ehemaliges Studio von Microsoft für 3,6 Milliarden Dollar. Und was jetzt auch spannend ist, gerade in den letzten Tagen gehen Gerüchte um. Lange Zeit war ja Ubisoft so ein kleines gallische Dorf, das sich einfach stark gegen Übernahmen gewehrt hat. Und der Chef von Ubisoft, der lange Zeit ganz klar dagegen war, hat in einem Interview vor kurzem gesagt, dass er jetzt ja grundsätzlich, wenn alle Beteiligten, Mitarbeiter, Spieler, aber auch die Eigentümer bisher davon profitieren, er nicht mehr komplett abgeneigt wäre gegen eine Übernahme. Also man sieht schon, die ganze Branche, der Gaming-Sektor wird von vielen auch als Einstieg, wie du es gerade gesehen hast, ebenfalls in das Thema Metaverse, weil da gibt es ja einige Unternehmen, die bereits jetzt schon überlegen, NFT-basierende Spiele auch im großen Stil aufzumachen. Also es kann sein, dass wir dieses Jahr noch eine weitere Einkaufstour in der Gaming-Branche sehen und vielleicht Ende des Jahres kaum noch groß selbstständige Unternehmen sehen werden in der Gaming-Branche, sondern die werden alle irgendwo bei größeren Unternehmen eingekauft. Und ich meine, Geld genug haben die großen Tech-Konzerne ja, um sowas zu tun.
Ja, genau, richtig. Also es ist ja auch so, im Zusammenhang mit dem Technologieaktiencrash, Diskussionen, Inflation, steigende Zinsen und so weiter, wurden ja auch teilweise von Experten oder Analysten eben Prognosen gegeben, dass wenn die Zinsen stark steigen, dass die Refinanzierungssituationen sich von Unternehmen massiv verschärfen, dass das dann auch zu Unternehmenspleiten führen kann, weil eben die Schulden nicht mehr refinanzierbar sind und so weiter. Ja, kann natürlich sein, dass Startups dann dadurch auch scheitern. Aber wer mit Sicherheit an Refinanzierungsproblemen nicht scheitern wird, sind eben diese großen Technologiekonzerne aus den USA, also die Big Techs allen voran. Also so wie vorher bei KPMG, also bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, da gibt es die Big Four. Bei den Big Techs gibt es die Big Five. Die werden auch immer mit dem Akronym GAFAM zusammengefasst, wobei das mittlerweile natürlich nicht mehr stimmt. Hier stimmt es ja auch nicht mehr unbedingt in der Grafikangabe unten, weil Google halt nicht mehr das G also von GAFAM hat, sondern Alphabet und Facebook mittlerweile Meta heißt. Aber das ist ja jetzt nur Wortklauberei.
Vielleicht ganz kurz vor kurzem haben Tobias Kramer und ich einen neuen Begriff geformt, das heißt jetzt Manamana. Da haben wir eben noch dann Adobe mit reingenommen, wir haben noch eine Nvidia mit reingenommen und dadurch haben wir jetzt schön einfach Manamana, vielleicht kennst du noch früher von der Muppet Show, das ist ein griffiger Name, aber das beschreibt auch das Gleiche einfach die großen Tech-Unternehmen. Wobei man eins noch ganz kurz sagen muss zu den Barreserven, wichtig ist natürlich immer auch zu schauen, einige Unternehmen aus steuerlichen Gründen haben in einigen Ländern Barreserven gebunkert und haben in anderen Ländern Schulden aufgenommen, das muss man immer ein bisschen gegenrechnen, da sind die Zahlen nicht ganz so rosig, aber grundsätzlich muss man sagen, die haben nicht das große Problem, wenn der Zinsmarkt nach oben geht, weil sie unterm Strich trotz allem natürlich noch mehr auf der hohen Kante haben, als sie kurzfristig zurückzahlen müssen. Und deswegen stehen die wirklich, wirklich gut da. Und nicht nur die, sondern auch einige andere Namen könnten wir definitiv mit aufführen. Das ist richtig.
Genau. Also vielleicht gibt es ja dann mal ein Manamana-ETF oder Zertifikat oder so. Also vielleicht habt ihr ja hoffentlich den Namen auch sichern lassen gleich. Also als NFT oder wie auch immer. Also da gibt es natürlich auch dann tolle Möglichkeiten. Ja, also nochmal auf diese Reserven. Es ist ja immer gut, wenn man auch Vergleichszahlen hat. Also als ich ein junger Bankkaufmann war, da ging damals ein Hedgefonds gerieten in Schieflage, der von zwei Ökonomen gemanagt wurde, Long-Term Capital Management, LTCM. Damals hat man gedacht, die Welt geht unter. Da ging es um eine Schieflage im Bankensystem von 2 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich heute die Schuldenthematik und alles anschaut, da ist es ja sowas von irrational eigentlich, um was man damals Angst gehabt hat. Ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, oder damals die Wiedervereinigung Deutschlands, also Bundesrepublik mit der DDR, mit denen 8 Milliarden D-Mark, sollte man die denen geben oder nicht? Also um was da diskutiert wurde, das ist heute vollkommen irrational geworden. Und nur mal zwei Vergleichszahlen, also der Haushalt, der Bundeshaushalt von Österreich im Jahr 2020 belief sich auf 240 Milliarden US-Dollar umgerechnet und der Schweiz auf lediglich 80 Milliarden US-Dollar. Das heißt, und das sind Österreich und Schweiz, gerade die Schweiz, das sind ganz, ganz solide Länder. Das heißt, es gibt viele Big-Tech-Unternehmen haben eben einen größeren Liquiditäts Teil herumliegen an Barreserven als andere Länder Wirtschaftsleistung, also nicht andere Länder, das sind ja keine Länder, aber als Länder, ganz normale Staaten, überhaupt Wirtschaftsleistungen haben. Und es ist natürlich auch bezeichnend, dass zum Beispiel ein Konzern wie Amazon ein viel höheres Forschungs- und Entwicklungsbudget hat, und zwar ein exorbitant höheres Forschungs- und Entwicklungsbudget wahrscheinlich als alle anderen, als alle diese Big Tech-Konzerne. Ich kenne immer nur die Zahlen von Amazon, was die in Forschung und Entwicklung investieren. Und wir als Staat investieren oder können auch so wenig eben in Bildung, Forschung, in Entwicklung investieren. Das heißt, wir müssen ja fast diesen Unternehmen diese Entwicklungen der Digitalisierung vorgeben und müssen dann schauen, dass wir mit unseren Strukturen, Gesellschaftsstrukturen und staatlichen Strukturen den Anschluss nicht verlieren in der Digitalisierung und zukünftig dann auch in der Tokenisierung. Das ist schon auch eine Herausforderung, dass jetzt eigentlich Staaten eher von den Unternehmen getrieben werden. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass eben noch mehr Regulierung eben kommt. Wir haben das ja in China eben gesehen. Die Chinesen haben ja massiv regulierend eingreifen müssen, weil sie jahrelang gar nichts gemacht haben. Und wir sehen das jetzt aktuell, dass die jetzt wieder liberalisierend schon eingreifen. Weil die chinesischen Märkte, gerade die Technologiemärkte, sind bei weitem nicht so abgeschmiert wie jetzt die US-amerikanischen Technologiemärkte. Also ist auch interessant, in diesem Zusammenhang zu beobachten. Was man natürlich aber auch ableiten kann von diesen Unternehmen, von diesen großen Unternehmen mit ihren gigantischen Bargeldreserven, dass, wenn jetzt ein Unternehmen wie Facebook beispielsweise selbst in der eigenen Entwicklung scheitert mit der Einführung der eigenen Kryptowährungen, mit der Implementierung, dass die irgendwann vielleicht mal was aufkaufen könnten. Mhm. Also, dass die eben mal sagen, okay, also ist ja immer die alte Frage im betriebswirtschaftlichen Bereich, make or buy. Also mache ich es selber oder kaufe ich es mal ein? Und bei Facebook steht ja außer Frage, dass sie die Macht haben, Dinge zu kaufen. Das haben sie ja schon mehrfach bewiesen mit WhatsApp beispielsweise oder mit Instagram, dass sie eben gesagt haben, okay, da gibt es schon eine gigantische Entwicklung, die integrieren wir in unsere Systeme. Also warum sollte nicht Facebook dann auch mal eine Kryptobörse beispielsweise kaufen, um die Abwicklungsstrukturen regulierter Natur schon einfach sich einzukaufen, so wie sie ja auch asiatische Kryptobörsen wie BitMEX zuletzt eben gemacht haben, indem sie einfach eine deutsche Bank, also ja, das Bankhaus Hyde, nicht die deutsche Bank, sondern eine deutsche Bank mit dem Bankhaus Hyde übernommen haben, um diese rechtlichen Strukturen eben zu schaffen.
Ich glaube, hier wird dann aber eher nicht das Geld dagegen sprechen, dass einige von denen groß irgendwo einkaufen, sondern eher die Frage, kriegen sie die Genehmigung, weil sie jetzt ja schon eine sehr, sehr große Marktmacht haben und viele in den USA schon der Meinung sind, wir müssten den einen oder anderen Unternehmensteil vielleicht abspalten, und wenn sie jetzt natürlich größere Zukäufe tätigen, die sie zwar finanziell erlaubt machen könnten, ob sie das auch von der Genehmigungsseite her durchkriegen, ist dann natürlich die spannende Frage. Da gibt es Unternehmen, die haben da wahrscheinlich weniger Probleme, weil die nicht so viel zugekauft haben bereits, und bei anderen, glaube ich, könnte es sogar Schwierigkeiten geben, nicht vom Geld her, sondern dürfen sie es zukaufen, wird ihnen das Ganze gestattet, oder sagt man halt, nee, die Marktmacht ist jetzt schon groß genug, du hast ja schon jetzt schon eine Monopolstellung, mehr darfst du nicht kaufen. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, das vielleicht daran hindern könnte, aber make or buy, definitiv, ist für viele immer noch die Frage, und es macht sicherlich häufig mehr Sinn, ein kleines Unternehmen zu schlucken, das durchaus schon am Markt unterwegs ist, als es komplett von vorne aufzubauen, und das macht es natürlich spannend, und da wird wahrscheinlich noch der eine oder andere Zukauf bei den Unternehmen auf der Liste stehen. Da bin ich auch ganz deiner Meinung.
Genau. Und eine weitere Komponente kommt natürlich auch dazu, nämlich das Vorbild, was wir ja schon haben von Tesla, von Block, von MicroStrategy oder eben von KPMG, dass diese Konzerne eben auch in Zukunft irgendwann mal entscheiden könnten, zu sagen, ja, wir gehen ja in das Metaverse. Wir gehen ja, das steht unbestritten fest. Also alle diese fünf haben Projekte, gigantische Projekte im Bereich des Metaverse und auch der Blockchain-Technologie selbstverständlich. Dafür braucht man Blockchain-basierte Währungen, dafür werden Kryptowährungen auch eingesetzt, dass eben auch diese Unternehmen dann sagen könnten, okay, wir investieren jetzt auch mal Teile unserer Unternehmensgelder, die gigantisch sind, ein paar Milliarden in Bitcoin, in Ethereum, in den Ausbau von Krypto-Investments zur Verwaltung von Unternehmensgeldern. Und da würde ich auch erwarten, dass das in Zukunft passiert. Also, weil es einfach Sinn machen würde, das auch so zu agieren, auch im Hinblick auf die weitere Diversifikation, US-Dollar oder viele dieser sind ja US-Unternehmen, also US-Dollar-lastig. Also auch wenn hier entsprechende Strukturen eben geschaffen sind, die klar reguliert sind, wo wir kurz davor stehen, beziehungsweise die sind ja schon da, sonst könnte ja Tesla als börsennotiertes Unternehmen nicht den Bitcoin kaufen, sonst könnte Block das nicht tun, sonst könnte MicroStrategy, das sind ja alles börsennotierte Unternehmen, die in den Gremien, die in der aufsichtsrechtlichen, in der Corporate Governance und so weiter darauf ausgerichtet sein müssen. Deswegen kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch diese Big Tech Unternehmen, wie viele andere Unternehmen, auch große börsennotierte Unternehmen, also kleinere wie die Big Techs, aber immer noch enorm bedeutende börsennotierte Unternehmen und genauso Mittelstandsunternehmen weltweit eben verstärkt in Kryptowährungen investieren. Und auch dadurch würde sich dann weiteres Potenzial langfristigerseits für die Kryptomärkte ergeben.
Das war, glaube ich, ein gutes Abschlusswort. Wir haben schon wieder die eine Stunde fast 40 voll gekriegt. Irgendwie muss man dran gewöhnen oder dran denken, dass ich am Anfang folgenden Satz sagt: Hey, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da und drückt die Glocke. Ich meine, wer jetzt schon fast die eine Stunde 40 durchgeschaut hat, da gehe ich davon aus, ihr habt das eh schon getan. Wenn nicht, bitte nachholen. Und ansonsten schickt mal das Video vielleicht einfach an Freunde und Bekannte rum, die sich langsam auch mit dem Thema Krypto beschäftigen wollen. Es gibt genug jetzt hier 1000% Videos und zeigt ihnen mal, dass es auch anders geht. Dass man ganz mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Bedacht von Markus ist vorgetragen, auch den Markt betrachten kann und vielleicht auch da langsam aber sicher einen Einstieg findet. Ich glaube, das Videoformat wird jetzt auf jeden Fall verdient, noch viel größer, viel bekannter zu werden. Markus, dir vielen Dank für deine Zeit. Bis spätestens in 4 Wochen dann wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.
Ich mich auch. Bleibt alle gesund, guten Mutes und gute Zeit. Bis bald. Viele Grüße aus Mallorca.